Was sagst denn du so zu Kriselsekt?
Ich finde es super. Also wir haben uns kennengelernt in Geisenheim auf einer Party und dass wir eigentlich damals vorhatten, dass wir so eine Partyverbindung von Neustadt und Geisenheim machen. Mhm. Das war mein erster Begegnungspunkt.
Mit du hast aber auch gesagt,
ja,
dass die Geisenheimer gab, überhaupt leider keinen Bock darauf hatten,
das weil
die
hatten
selber gute Partys.
Das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, die Notwendigkeit von unserer Seite war nicht so da, weil bei uns waren schon
das
genügend
ist
Partys.
Das ist etwas höflicher ausgedrückt. Willkommen zurück bei Born to be Wine. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, ich bin heute nämlich nicht allein im Studio. Nein, mich unterstützt der Philipp Wittmann vom Weingut Wittmann aus dem rheinhessischen Westhofen und er hat uns einen ganz spannenden Gast eingeladen, nämlich den Moritz Heidle vom Weingut Karl Heidle aus dem Remstal in Württemberg. Und mit den beiden verkoste ich unglaublich gute Rieslinge und ganz tolle Lemberger und natürlich erzählen mir die zwei auch so einige Insights aus ihrem Leben und über ihre Weine. Also ich verrate euch jetzt schon mal Folgendes, es wird ein ganz spannendes Gespräch. Bleibt dran, macht euch ein Fläschchen Wein auf und dann kann's losgehen. Viel Spaß! Chin, chin. Dann stoßen wir mal an. Ach, du hast schon wieder nichts.
Wasser.
Ja, aber wir können doch jetzt nicht die Sendung beginnen mit Wasser.
Kein Bock auf den Württemberger Riesling.
Wir fangen mit dem Gutsriesling an.
Fangen wir mit deinem an?
Ja, klar.
Verrückt.
Soll ja gut losgehen. Moritz, jetzt kriegst du noch einen Schluck.
Dankeschön.
Zur Orientierung.
Danke.
Damit du weißt, wo die Reise hingeht irgendwann mal.
Wo ich bin.
Schön, zum Wohl. Schön, dass ihr da seid. Was haben wir denn jetzt im Glas? Gutsriesling, hast du gesagt.
Ja, Riesling Estate 2020. Unser Gutsriesling. Ein Wein ausschließlich aus den kalkreichen Böden Westhofens. Unser bedeutendster Wein im Sortiment. Fast ein Drittel der Gesamternte. Und ja, irgendwo schon der Wein, der viele bei uns aussagt, da ist schon, glaube ich, Fingerprint Wittmann drin und es ist halt auch Fingerprint Westhofener Lagen. Und das eben als Wein, der so der Einstieg in das hochwertige Sortiment darstellen soll, der jung unheimlich viel Spaß machen kann und darf, tut er, glaube ich, auch.
Macht Spaß.
Der aber auch tatsächlich ein Trinkfenster hat, was über mehrere Jahre geht. Das ist also kein Sommerweinchen. Man darf den jung trinken, gerade auch im Sommer, aber der geht noch weiter, der kann mehr.
Ich habe neulich gesehen, dass du auf Instagram eine Flasche von 2015 geöffnet hast.
Richtig.
Und
das jetzt? Das war super. Ja? Das ist so zart angereift und hat unheimlich viel Grip und ist in seiner sekundären Phase und natürlich kann der Wein das. Also das, man muss halt einfach da unterscheiden. Es gibt natürlich viele Gutsweine, sage ich mal, die auch nicht die Idee haben, dass sie das in 3, 4, 5 Jahren auch noch können. Aber es gibt eben auch diese Kategorie an Weinen, die tatsächlich in etwas leichterer und leiserem Ausdruck trotzdem diese Reifezeit überleben können.
Wird das dann nicht schwierig mit so einem Schrauber oben drauf?
Also ganz ehrlich, ich halte es nicht für optimal, nach 5, 6 Jahren dran zu gehen, weil es halt doch schon ein bisschen anders reift als unter einem Naturkork. Das ist aber so ein bisschen ein Kompromiss, den man gehen muss. Und gegebenenfalls halt mal kurz die Karaffe mal kurz durchgelüftet und dann ist das auch wieder fein.
Ich finde ihn lecker.
Ja, ich finde ihn auch sehr gut.
Ja.
Also vor allem, wie du sagst, der hat trotzdem schönen Grip und also kein einfacher Terrassenwein, sondern hat schon Potenzial auch zu reifen und in ein paar Jahren noch Spaß zu machen.
Aber auf der Terrasse würde ich ihn schon auch trinken, ne?
Kann man machen. Kann man machen, sollte kein Problem sein. Aber nicht nur auf der Terrasse. Man kann ihn auch zum feinen Essen trinken.
Was macht denn Kalk? Was macht denn der Kalk in deinen Weinen?
Diese Kalksteinböden bringen eigentlich ein kühles Element in den Wein rein. Also wir haben ja schweren Tonboden mit dem Kalkstein und das bedeutet, das sind eigentlich kalte Böden auch. Und das heißt, dass die Säure besser konserviert wird in den Trauben. Das hat fast so eine zarte Salzigkeit, die eben am Gaumen einfach bleibt, die Länge in den Wein bringt. Und ich nenne es mal im Kontrast dazu einen Lösslehmboden, der bringt halt brutal viel primäre Fruchtaromen. Also Weine auch von Lösslehm sind tatsächlich deutlich lauter in ihrer Frucht. Aber die hören halt hinten am Gaumen irgendwann auf. Die spielen dann immer weiter. Und da kommt dann eben halt das Element der Mineralik. Und das ist auf allen mineralischen Böden so, dass da einfach eine Länge dann entsteht. Und die hat natürlich unterschiedliche Ausdrucksweisen, ob das jetzt ein Schiefer ist, ein Käuper, ein Kalkstein ist. Also ja, auch so ein bisschen dein Thema. Da gibt's Unterschiede dann. Aber alle haben eins gemeinsam, sie bringen Länge in den Wein. Mhm. Und das ist eigentlich das Spannende.
Okay. Was hast du da so zu bieten an Kalkarten, die da sowas?
Also wir haben relativ viel Kalk im Gipskäuper. Das ist also die tiefste Bodenschicht bei uns im Remstal. Das ist ein Boden, der das Wasser relativ gut speichert. Das ist wie so ein Schwamm, der saugt das eigentlich auf und hält das dann auch ganz gut. Und da haben wir relativ hohen Kalkanteil drin. Und drüber Schilfsandstein, da ist es nicht ganz so, weil das Wasser da eher durchsickert. Der hat eher eine schlechte Wasserhaltefähigkeit. Aber ja, also ich habe immer das Gefühl, dass wir beim Gipskäuber eher die fruchtbetonteren Weine bekommen. Mhm. Und auf Schilfsandstein bzw. Kieselsandstein haben wir eher so ein bisschen das Mineralischere.
Vielleicht muss man mal sagen, wo dein Weingut genau liegt, ne?
Ja, wir sind 10 Minuten östlich von Stuttgart oder Viertelstunde.
Man kann es schon sehen
von euch, ne? Je nach Fahrer. Wir sind im Remstal und wir haben halt generell ein bisschen schwerere Böden, würde ich sagen, als in Rheinhessen. Und deswegen haben wir auch teilweise ein bisschen fruchtbetontere oder ein bisschen üppigere Rieslinge, kann man das so sagen. Also jetzt im Vergleich zu Rheinhessen. Für mich sind die Rheinhessen sind immer ein bisschen vielleicht noch ein Tick mineralischer oder ein bisschen karger. Und bei uns hat es ein bisschen mehr Frucht meistens noch.
Intensität dann, ja, das kann ja schon sein.
Ja?
Ja. Okay. Ja, ich denke, ich glaube weniger die Böden oder teilweise wohl auch die Böden, aber ich glaube die Klimatik ist tatsächlich unterschiedlich. Also mein Gefühl ist immer, wenn ich jetzt so die Rheinanbaugebiete nehme, mhm, Pfalz, Rheinhessen, Rheingau, Nahe. Mhm. Das hat irgendwie so eine gewisse Logik, eben klimatisch und von den Böden her. Und wenn ich dann weiter östlich eben mir dann Württemberg und Franken zum Beispiel anschaue, das ist ganz andere Stilistik im Wein. Und ich glaube, es hängt viel auf dem Klima ab. Also das ist, glaube ich, tatsächlich einfach ein anderer Einfluss auf die Rebe, auf die Art und Weise, wie die Trauben reifen. Und dadurch entstehen ganz andere eigenständige Charaktere. Aber das macht ja die Welt so schön und so bunt, ne?
Ja, absolut. Also vom Prinzip ist der Anspruch bei euch beiden ja erstmal gleich. Die Suche nach diesem puristischen, nicht fetten, mineralischen Riesling, oder?
Ja, würde schon ein Schreiber von meiner Seite aus. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Das,
also, da versuche ich zumindest da.
Er will nicht so richtig. Ja, was ist denn los mit dem?
Er muss noch warm laufen.
Er muss noch warm laufen. Muss noch ein bisschen warm laufen, ja?
Vielleicht brauche ich noch mal was. Ich schon,
wir gehen mal an Wein von dir vielleicht tauschen.
Ach genau, vielleicht musst du mal einen Wein von mir trinken, dass du weißt, wie der schmeckt.
Steutlen-Riesling 2019. Erzähl doch mal was dazu.
Ja, das ist ein kleines Spaßprojekt, was wir 2019 gemacht haben. Das ist im Prinzip ist es ein Gewann vom Stettner Häder.
So ein Gewann. Ein Gewann ist...
Das haben wir schon mal gelöst, das Problem.
Also gut, das könnt ihr dann nachgucken. Auf YouTube haben wir extra einen Film, was Gewann heißt.
Es ist einfach ein kleiner Teil, eine kleine Parzelle im Häder, die wir 2019 separat ausgebaut haben und das uns dann so gut gefallen hat, dass wir gesagt haben, das bezeichnen wir auch mit dem Ursprungsnamen. Also ist jetzt in dem Fall, wie gesagt, nicht der Lagenname, weil der Lagenname wäre auch Häder, aber wie gesagt, eine kleinere Einheit in der Lage ist dann quasi das Gewann und das heißt Steutlen. Das ist auch relativ weit hinten, eigentlich ein ziemlich kaltes Loch, auch vom Wald umgeben und so. Und da haben wir jetzt auch eher Gipskäuberboden und haben eigentlich gar nicht so viel gemacht. Den haben wir direkt ins Fass gelegt, bis er trocken war und haben ihn da einfach auch liegen lassen und dann irgendwann auf die Flasche gezogen.
Bis er trocken war? Was heißt denn das?
Bis er durchgekommen war. Gehen wir mal noch einen Schritt zurück. Mich interessiert, wie der Moritz mit seinen Trauben arbeitet. Das interessiert mich aufgrund der Stilistik der Weine, würde ich das gerne wissen.
Wie meinst du mit den Trauben?
Das heißt, du liest manuell, denke ich, ist klar.
Genau, ja, wir lesen alles von Hand, 100%.
Und dann die Schritte bis ins Fass.
Ja, dann kommt es drauf an. Also wir haben leider im Weingut eine relativ, oder eigentlich ist das gut, wir können sehr praktisch arbeiten, aber wenn wir bestimmte Sachen anders machen wollen, dann wird es sehr aufwendig, weil dann müssen wir quasi die komplette Maschinerie umgehen. Mein Vater hat damals, als er das Weingut quasi, oder als er den Neubau gebaut hat, Anfang der 90er, haben wir so einen Turm gebaut in der Halle, wo quasi unsere Traubenannahme ist. Da kommen oben in den Trichter die ganzen Trauben rein, werden in der Mitte entrappt und unten dann aufgesammelt. Und müssen dann bei den Gutsweinen gepumpt werden in den ersten Stock, weil die Pressen wieder oben sind, damit der Saft, der frisch gepresste Saft wiederum nur rein über Gravitation runterlaufen kann in die Tanks. Aber ich habe jetzt quasi damit angefangen, schon 2014, dass wir vor allem beim Riesling viel Ganztraubenpressung machen. Mhm. Und das bedeutet, dass wir alles einzeln von Hand auf die Presse werfen. Dann wird es auch nicht gepumpt, das ist der Vorteil. Nachteil ist, dass es halt sehr aufwendig ist, weil wir Kiste für Kiste gepitcht, der da einzelne.
Also brutal schonend und brutal anstrengend.
Richtig.
Super in einem Satz zusammengefasst. So. Und dann hast du mir aber erzählt, du hast gar keine Maische-Standzeit.
Ja, mir ist es halt wichtig, dass wir die ganze Säure erhalten, weil wir sind halt klimatisch im Vergleich zu Rheinhessen deutlich wärmer, würde ich behaupten. Wobei, als ich letzten Sommer in Nierstein war, war ich mir dann immer so sicher. Aber wir haben halt normalerweise nicht ganz so viel Säure. Wobei wir jetzt, muss man dazu sagen, in Städten, also in dem Ort, wo ich herkomme, da geht's eigentlich wieder, weil wir in einem Seitental vom Remstal liegen, was relativ kühl ist. Da haben wir teilweise schon sehr niedrige pH-Werte. Aber ich will die halt quasi nicht verspielen und deswegen mache ich in der Regel keine Maischestandzeit. Also wenn, dann höchstens eine Stunde oder so, dann werden die kurz mit den Füßen eingemeischt in der Kiste, kommen dann auf die Presse, dann warten wir noch eine Stunde, aber dann lassen wir sie laufen.
Das heißt, sie werden mit den Füßen angequetscht, ne?
Wir stellen dann quasi alle Kisten in einer Reihe auf und dann darf da ein Praktikant oder eine Praktikantin rüberwatscheln.
Mit den schönsten Füßen wahrscheinlich.
Ja, für die Insta-Story.
Okay.
Ja, das nehmen die alle nicht ernst und dann müssen sie sich hinsetzen und dann spritze ich ja schon mal mit dem Schlauch die Füße ab und dann gucken sie alle dumm, aber dann geht's los.
So, aber was mich jetzt interessiert, neulich waren ja die Rebhölzer hier und die haben jetzt erzählt, dass sie doch ewige Maischestandzeiten haben.
Ja, und so unterschiedlich kann man Wein machen. Es ist genau so. Es ist einfach wirklich so, dass die Herangehensweise in den guten Betrieben teilweise extrem different ist und dennoch entsteht jeweils was Besonderes, was aber dann halt auch sehr unterschiedlich ist. Ich finde es interessant, dass Moritz sagt, dass er tendenziell eher so schonend wie möglich. Ich hätte im ersten Moment hätte ich vermutet, dass das schon ein bisschen auch was mit Standzeiten zu tun hat, von der Textur der Weine.
Ach komm.
Aber dann ist es vermutlich tatsächlich auch irgendwo Klimatik und so weiter, die diese Charakteristik hervorbringt.
Ja, der Jochen Beurer, Kollege bei uns im Ort, der macht sehr viel mit Standzeiten. Also der ist auch wieder.
Ja, wobei das ist schon extrem. Also
das ist extrem.
Er arbeitet natürlich schon in der extremen.
Aber nur um auch zu zeigen, wie unterschiedlich das sein kann, selbst in einem Ort. Da Jochen erntet deutlich später als wir, also da nicht Tage, sondern Wochen nach uns und lässt dann auch wirklich extrem lang auf der Maische. Und ja, und bei uns ist quasi genau das andere Gegenteil. Wir versuchen es relativ zügig abzupressen.
Ja, aber das sind ja jetzt auch feine puristische Weine. Heißt das dann, viele Wege führen nach Rom?
Ich probiere nochmal. Ich bin noch nicht ganz schlüssig, Moritz, kriege
ich auch noch einen Schluck. Sag mal eigentlich, wie du den Wein findest.
Ich bin eigentlich ziemlich klar. Es ist spannend, weil die Nase ist relativ intensiv und sehr gelbfrüchtig, also reife vom Gefühl her, ja. Also so ganz zartes, feines Bienenwachs vielleicht so ein bisschen mit drin, was schon für eine reife Traube auch spricht. Und dann kommt es aber eigentlich tatsächlich kühl, gerade von der Säure kühl. Der Wein wird niemals voluminös im Mund, sondern er bleibt schlank, bleibt gerade und es ist auch sehr durchgängig und hat eine schöne Länge. Also es ist so ein Wein, der animiert, weiter zu trinken. Mhm. Das finde ich immer mit das Wichtigste oder überhaupt das Wichtigste. Ja. Interessant ist einfach, dass trotzdem diese expressive Charakteristik drin ist. Auf der einen Seite schlank, auf der anderen Seite schon expressiv von der Traubenfrucht her. Und ich glaube, das ist tatsächlich dann auch Herkunft. Ich finde ja diese Württemberger Weinlandschaft, die sieht ja auch sensationell aus. Das ist so, dass oft fährt man nur vorbei irgendwie, weil man auf der Autobahn unterwegs ist und hat man so einen kurz erhaschten Blick und denkt, boah, guck mal da. Also ohne Quatsch. Es ist wirklich, die Lagen sehen brutal aus. Also das ist eine mega Weinlandschaft und man redet immer von der Mosel und was weiß ich, von den Steilhängen. Ja, aber ich meine, ihr habt ja da durchaus auch Herausforderungen mit den Weinbergen. Ne?
Bei uns gibt es schon auch viele Steillagen.
Also du hast mich da ja hochgescheucht, mein lieber Mann.
Ja, aber,
ich habe gedacht.
Bei uns ist ja noch human, finde ich. Also
voll human.
Unsere Terrassen sind jetzt nicht so wahnsinnig steil und wir haben ja auch nicht mehr viele Terrassen. Der steilste Weinberg bei uns in Städten geht so bis zu 50% Hangneigung. Aber wenn du jetzt über den Berg drüber fährst nach Esslingen, da ist schon richtig steil. Also da ist, würde ich sagen, die brauchen sich vor der Mosel nicht zu verstecken. Da wird es einem schon so beim Laufen schwindelig teilweise. Aber wegen dieser Gelbfruchtigkeit muss ich vielleicht kurz noch was zur Lage sagen. Also die Häderseite von Städten, also wo quasi der Städtener Häder liegt und eben somit auch der Steutlen, das ist westlich von Städten und wir sind halt im Seitental und das Tal verläuft von Nord nach Süd und wir haben halt die Hänge von beiden Richtungen rein. Und die Pulvermecherseide ist östlich von Stetten. Das ist die deutlich wärmere Lage, weil die natürlich die ganze Nachmittagssonne abbekommt. Und der Häder ist auf der anderen Seite, der bekommt eigentlich nur Vormittagssonne. Und schon um 12 kommt da eigentlich keine direkten Sonneneinstrahlung mehr hin, weil die dann hinterm Berg bzw. hinter der Waldkuppe oben verschwindet.
Mhm. Und das ist eine berühmte Schattenlage.
Genau, ja. Ist immer einer der, oder ist eigentlich jedes Jahr der letzte Weinberg, den wir ernten. Also von daher ist es relativ reif, aber es hat halt auch immer wahnsinnig viel Säure am Anfang noch und der Zucker klettert relativ.
Das ist aber das Schöne in dem Wein, dass er tatsächlich diese Dinge miteinander verbindet und in Harmonie miteinander verbindet. Weil das könnte ja auch nebeneinander stehen. Aber das ist wunderbar. Und ich finde, er wird auch mit Luft, muss bedenken, das ist erst 19er Wein, das ist also sehr jung. Da mit Luft merkst du, dass da was passiert.
Die Nase ist halt auch fantastisch. Ne?
Und ich glaube, es ist ein saulecker Essensbegleiter, weil er halt auch so ein bisschen mit Würze eben kann. Ja? Das ist also, das ist, glaube ich, was gut funktioniert, weil es auch nicht so schnell irgendwie sich erschrecken lässt von irgendwelchen schärferen Aromen oder so. Ich glaube, das ist
kann gut mithalten.
Ja.
Jetzt ist das ja ein Riesling und eigentlich ist ja Riesling jetzt für Württemberg gar nicht so populär, sag ich mal. Bei dir in Städten aber schon, ne?
Ja, also das wird generell immer ein bisschen unterschätzt in Württemberg durch das, dass wir halt generell so viel verschiedene Rebsorten haben. Mhm. Aber eigentlich ist der Riesling schon die wichtigste Weißweinsorte in ganz Württemberg.
Ach so.
Wird aber halt in der Reputation oft ein bisschen...
Man sagt, Stetten wäre das Deidesheim Württemberg.
Ich sage, das Ziel ist, dass irgendwann das von Romanes von Württemberg.
Oh, yeah.
Das wäre schön.
Ich habe tatsächlich in einem Interview gelesen, dass du mal gefragt worden bist, warum du da eigentlich Riesling machst und dich dann in Vergleich setzen willst mit Rieslingen aus Rheinhessen und aus dem Rheingau und aus der Pfalz.
Dass ich mich da in Vergleich setzen will?
Ja, weil ist das denn so, also das fand ich jetzt fast frech, also weil wenn du jetzt auch sagst, es wird in Württemberg doch viel Riesling auch angebaut, also ich meine, du hast doch auch tolle Lagen da, das kann doch... Philipp, das kann doch auch mithalten.
Das ist überhaupt keine Frage, um Gottes Willen. Also das ist, by the way, ich habe übrigens auch württembergische Wurzeln, um das mal zu erwähnen.
Echt?
Okay. Mein Großvater kommt aus Württemberg und hat in unser Weingut in Rheinhessen eingeheiratet.
Ah, okay.
Insofern habe ich eine Grundsympathie fürs Ländle. Das wissen die nur nicht. Die denken immer, der blöde Rheinhessen.
Haben die in der Pfalz und ihr in Rheinhessen irgendwas anders gemacht, dass quasi der Riesling da so wahrgenommen wird als irgendwie?
Ich glaube, dass tatsächlich der Fokus in der Vermarktung in Württemberg bis vor 10, 15 Jahren einfach ein anderer war. Es wurde der Großteil des Weins wurde zu Hause im eigenen Land getrunken, sage ich mal, regional. Ja. Ist immer noch im Übrigen so, es hat sich ein bisschen geändert, aber man hat ja gar nicht so wirklich die Chance gehabt.
Den
haben die halt daheim getrunken und haben gesagt, das interessiert uns doch nicht, was in München, Hamburg und schon gar nicht in London los ist, sondern das trinken wir daheim.
Die wussten halt, was gut ist, haben sie.
Und das ist ja eigentlich auch nachhaltig. Württemberg hat, glaube ich, schon immer viel mehr gekonnt. Es gibt auch große Traditionen im württembergischen Weinbau, wo auch schon immer auch Herkunftsweine gemacht wurden. Aber das war vielleicht im Verhältnis nicht so viel, dass man darüber so viel geredet hat. In Rheinhessen im Übrigen ja auch nicht, muss man ja ganz klar sagen. Das haben wir ja gemein. Heute kristallisiert sich eben raus, dass die privaten Weingüter, von denen es heute übrigens auch viel mehr gibt als früher, weil das sehr stark von den Winzergenossenschaften geprägt war, der private Weinbau hat sich nicht nur etabliert, sondern hat sich brutal entwickelt und Württemberg ist vielleicht eines der innovativsten Anbaugebiete im Moment in Deutschland, weil eben schon in sehr vielen Richtungen auch gespielt wird. Deshalb ist vielleicht das Profil heute auch noch nicht so ganz scharf. Auch das ist gemeinsam mit Rheinhessen so. Auch da haben wir gewisse Parallelen. Ich glaube, dass es ein Anbaugebiet ist, dass mit der Stärke, die sie zu Hause haben, dass tatsächlich zu Hause einfach auch viele Leute sitzen, die das gern trinken und dann darüber hinaus die Spitzenweine nach und nach dann auch irgendwo auf anderen Plätzen zu finden sind, glaube ich, dass das ein mega Ding ist. Und der Riesling aus Württemberg macht sich nach und nach auch seinen Namen, ganz klar.
Du hast ja auch tatsächlich, ihr hattet ja mal eine Weinkarte, die ein buntes Potpourri war, sage ich mal, an Weinsorten. Und als du übernommen hast, hast du gesagt, so,
Ja, also ich muss dazu sagen, dass ich das Glück habe, dass mein Vater schon relativ auf Riesling gesetzt hat. Also wir hatten schon, als ich zu Hause eingestiegen bin, hatten wir schon über 40% Rieslinganteil, was für Württemberger Verhältnisse relativ viel ist von einer Rebsorte, weil ja meistens ist es eher so, dass das Portfolio halt ein bisschen breiter gestreut ist und dann hast du eher so zwischen, weiß ich nicht, 15% und 20%. Aber es kommt halt daher, dass wir halt vor Ort viel verkauft haben, sprich ab Hof. Und da musst du halt dann auch alle Leute glücklich machen, die kommen. Und dann brauchst du halt für jeden den passenden Wein.
Waren die Kunden erstmal sauer, als du gesagt hast, jetzt mache ich nur noch Riesling?
Ja, nee, das nicht. Aber teilweise waren sie beleidigt, wenn quasi ihr Lieblingswein dann nicht mehr im Sortiment war. Ja. Und am schlimmsten getroffen hat es meine Mutter. weil einer der ersten Weinberge, den ich gerodet habe, war Weißburgunder Großes Gewächs.
Großes Gewächs auch noch.
Ja.
Schon hardcore, oder?
Da ist sie bis heute noch beleidigt und da lässt sie auch keine Chance aus, das zu betonen, dass das eine dumme Idee war von mir. Aber ich muss dazu sagen, das ist in derselben Lage und auch noch direkt in derselben Parzelle wie einer unserer Top-Lemberger. Und ich habe halt gesagt, ich will mich auf Riesling und Lemberger spezialisieren, will eigentlich nur noch die beiden Rebsorten machen irgendwann. Das ist mein großes Ziel. Und dann wird diese Lage natürlich in Zukunft noch viel wichtiger. Und dann wäre es blöd, wenn wir dann erst in 10 oder 20 Jahren da Lemberger reinsetzen. Dann machen wir es lieber gleich, dass wir dann in 10 oder 20 Jahren dann auch davon profitieren und dann auch wirklich Reben haben, die alt genug sind, dass man da guten Wein draus machen kann.
Und wie weit bist du heute schon in deiner Vision, nur die zwei Rebsorten zu spielen?
Also Riesling ist mittlerweile knapp über 50% und Lemberger ist bei 25%.
Das ist schon ganz gut.
Und mittlerweile will ich...
Also gibt es bei dir eigentlich auch noch ein TL im Sortiment?
Ja.
TL, das ist der größte Gag.
Ich versuche das die ganze Zeit unter den Tisch zu gehen, dass es keiner mitkriegt. Trollinger mit Lemberger.
Ach so.
Das war dieses Jahr, wir waren uns eigentlich schon einig, mein Vater und ich, dass wir das nimmer machen. Aber dann hat, und das ist halt dann immer so ein bisschen geben und nehmen. Also ich muss dazu sagen, mein Vater, der wird dieses Jahr 77, wenn mich nicht alles täuscht. Ich muss nachher nochmal nachrechnen. Aber der war immer sehr offen. Und wenn wir uns nicht einig waren, dann haben wir das nochmal vertagt und mehrmals auch darüber diskutiert, aber am Ende hat er immer gesagt, du musst die nächsten 40 Jahre mit den Konsequenzen leben, ich nicht, und deswegen überlässt er die Entscheidung immer mir. Mhm. Aber manchmal muss man dann auch, wenn es mir nicht ganz so wichtig ist, so dann entscheiden wir auch manchmal zu seinen Gunsten oder wie er es wollte quasi. Das ist immer so auch ein bisschen...
Entgeben und nehmen. Genau, so wie das einfach sich auch gehört in der Generation.
Genau, also du kannst halt immer mit dem Dampfhammer durchgehen und dann gesteht man auch mal wieder dem Vater was zu.
Ja.
Und deswegen haben wir jetzt dieses Jahr nochmal ein TL gemacht. Aber davor waren wir uns schon einig, dass es dieses Jahr keinen mehr gibt. Und
das war in Geisenheim früher immer die Geheimwaffe. Wenn es nichts mehr zu trinken gab, hat irgendjemand noch so Literpumpen Trollinger Limberger gehabt. Und dann hast du am nächsten Morgen so einen Schädel gehabt. Aber du warst nachts glücklich.
Ja. Kurz war's gut.
Ist so ein bisschen der Eistee unter den Weinen.
Ah, okay. Ja, ist das dann lieblich oder was, wenn du sagst, der Eistee?
Ja, meistens ist es schon eher halbtrocken.
Okay.
Ja.
Es ist schon. Es macht schon Klingklong und zwar schnell. Okay. Ja. Aber dein Vater war ja, bevor wir jetzt auf diesen Riesling, auf den du besonders stolz bist, kommen. Dein Vater war ja, wenn du jetzt sagst, Generation, der hat ja das Weingut auch schon ganz toll aufgebaut und war eigentlich berühmt für die Rotweine, ne? Oder?
Ja, das ist halt das zweischneidige Schwert und das hat mich auch selber immer das stört mich bis heute. Der war eigentlich immer bekannt für die Rieslinge.
Also
der war ganz lang bekannt für die Rieslinge. Bei uns in der Region ist das auch bei den meisten Leuten bis heute.
So, ich habe keine Ahnung.
Nee. Und dann hat er aber halt irgendwann, war er relativ erfolgreich, meistens beim Deutschen Rotweinpreis. Und das kam dann, wurde halt immer in der Zeitung aufgebauscht. Und dann hat halt...
Die Medien wieder.
Die Fake News. Dann ist halt der in der Öffentlichkeitswirksamkeit, oder in der öffentlich wirksam ist dann eher der Rotwein geworden.
Okay.
In der Kommunikation nach außen war halt immer der Rotwein dann wichtiger. Und das war, glaube ich, auch so das Ding damals, weil die Leute dann denken natürlich immer, dass der deutsche Rotwein nichts kann. Im Rotwein muss immer aus dem Ausland kommen und der deutsche Rotwein kann nichts. Und dann, dass mein Vater halt so erfolgreich war mit dem Rotwein, das wurde dann halt, glaube ich, immer so extra betont. Und dann wurde eigentlich so ein bisschen vergessen, dass das meiste Zeug, was im Keller liegt, eigentlich Riesling ist. Und weil das ist halt tatsächlich so von selber verkauft. Und und das musste man jetzt erstmal wieder betonen.
Jetzt haben wir die Paradelage, den Pulvermischer, großes Gewächs aus 2017.
Genau, ja.
Das ist eigentlich, ne?
Da bin ich jetzt selber gespannt, weil den habe ich schon lange nicht mehr getrunken selber.
Aber der Pulvermecher Riesling, das ist so für euch, das ist das, was für Philipp de Moorstein ist, oder?
Genau, ja. Also vermutlich.
sagen.
Ich weiß nicht, was für Philipp der Moorstein bedeutet, aber...
Oder? Kann man das?
Ja, ja. Ja, also Pulvermecher ist die bekannteste Rieslinglage auch in Württemberg, würde ich sagen, ist auch eine der wenigen Lagen, die wirklich auch nur für Riesling stehen oder nur für Riesling bekannt sind. Gibt natürlich auch andere Rebsorten drin, aber für Riesling ist er halt bekannt.
Ja, jetzt gucken wir mal, was der kann. Und machen den mal ins große Glas.
Ich finde jetzt im Vergleich zum Steudlen oder auch zum Häder, das ist jetzt die andere Seite vom Dorf.
Ich muss da mal ganz kurz nachfragen. Der Philipp hat es jetzt ins große Glas gegossen. Warum, Philipp?
Weil ich die Theorie aufstelle, dass 2017 im Moment in einer schwierigen Phase ist. Wenn Jungfrucht mit ersten Reifenoten zusammenkommt, ist die schwierigste Phase im Wein, die wenig Spaß macht. Mhm. Und 17 ist momentan in der Phase und deshalb braucht das Teil ein bisschen Luft.
Also gieße ich es auch mal um.
Und natürlich wirst du dann nicht mehr die Finesse so im ersten Moment ins Glas bekommen, aber mit der Luft wirst du die Struktur vom Wein viel schöner erleben und du wirst ein bisschen mehr auf die sekundäre Seite der Aromen gelegt und das wird dem 17er im Moment helfen.
Tut ihm
also
auch
das
gut,
tut so, als wäre er dann ein Jahr oder zwei Jahre älter.
Ja, es öffnet sich alles ein bisschen, ja.
In der Nase merkt man es schon gleich, ne? Wenn man den rübergeht.
Ja, wobei man muss dazu sagen, dass in der Nase ein Pulvermecher immer erstmal enttäuschend ist, vor allem wenn man davor halt was von der anderen Seite getrunken hat, also sprich jetzt Häder beziehungsweise in dem Fall Steudlen, dann ist man so ein bisschen enttäuscht, weil die Nase sehr zurückhaltend ist. Ich finde erst so im Gaumen und meistens erst im Abgang so entfaltet das sich so richtig, weil er halt viel länger ist als Häder, viel länger am Gaumen bleibt, viel mehr Salzigkeit hat, viel mehr Komplexität, viel mehr Struktur, aber trotzdem irgendwie sehr elegant und leichtfüßig ist irgendwie. Also die Häderseite, die ist immer ein bisschen rabiat und laut in der Nase und am Gaumen und Pulvermecher ist eher elegant und geschmeidig.
Also es ist auf jeden Fall ein Riesling, den man sich in seinen Keller legen sollte, wenn man rein auf und abwärts trinkt und die Nebenflüsse Nahe und Mosel mitnimmt, sollte man vielleicht auch mal in die Richtung gehen und sich was hinlegen. Das ist cool. Das ist ganz eigenständig und das, glaube ich, wird auch gut reifen.
Ja, hoffe ich.
Du würdest den aber noch liegen lassen?
Ich würde ihn im Moment nicht trinken. Ich würde noch 1-2 Jahre warten und dann würde ich denken, dass er vielleicht in seiner schönsten Phase ist, wo dann auch noch wir nicht von einem gereiften Wein sprechen. Mhm. Das war's dann für heute.
Ciao.
Ich habe so viel schon abgearbeitet.
Über Württemberg fällt mir auch nicht so viel ein, weil gemein. Kürzeste Sendung aller Zeiten. Hör mal rein, hier ist meine Aufmachung.
Also ich habe eine Zuschauerfrage für dich. Und zwar wurde gefragt, was meint ihr, welche Rebsorten werden Stand heute in 30 Jahren im Remstal noch wachsen und welche nicht mehr?
Ah, das ist eine richtig gute und richtig schwierige Frage.
Die ist auch nicht von mir.
Da wären wir uns selber nicht einig. Also
ich habe gehört, der Weißburgunder wird groß rauskommen. Dann.
Das große Gewächs.
Das wird natürlich wehtun.
Warte mal ab, wenn dein Junior Weißburgunder platzt.
Ja, da habe ich auch große Angst davor. Also da sind wir Winzer uns ja schon nicht einig und das ist auch so ein bisschen das Problem bei uns, glaube ich. Also oft wird ja kritisiert wegen Klimawandel, dass dann Riesling nicht mehr geht bei uns, aber das glaube ich nicht.
Gibt es denn nicht auch Gebiete, wo es sehr warm ist, wo Riesling noch wächst?
Also das ist fahr nach Australien. Das ist genau. Da ist heiß, da ist trocken. Clare Valley, Eden Valley. Das ist Wahnsinn und da wächst gute Riesling.
Ja.
Es schmeckt ein bisschen anders, muss man zugeben. Das ist tatsächlich schon so, die Aromatik verändert sich so ein bisschen. Ich habe vorhin das Thema Bienenwachs angesprochen, oder bei dem ersten Wein, bei dem Steudlen, obwohl das ja, wie ich gelernt habe, die kühlere Lage ist.
Genau.
Aber in Australien ist das dann deutlich ausgeprägter noch und da gibt es aber spannende Weine, du musst dich drauf einlassen. Du musst natürlich auf diese andere Charakteristik vom Riesling dich einlassen und dann hast du dort auch brutal Spaß. Also ich habe unheimlich spannende Reisen gemacht, gerade in Westaustralien und dann natürlich aber auch unten im Süden dann eben Clare und Eden. Super spannend, also Riesling kann auch deutlich heißeres Klima.
Ja.
Überhaupt keine Frage. Ich sag mal trotzdem, vielleicht am schönsten ist, wenn es kühl ist.
Ja. Kann man am meisten rauskitzeln noch, ne? Wahrscheinlich vom Boden und so, weil einfach die Wärme sich wegnimmt.
Es macht halt uns in den nördlichen Anbauregionen im Allgemeinen gesagt, jetzt in ganz Deutschland, Teil der Österreichs, die Schweiz, Nordfrankreich, das klassische alte europäische Weißwein-Thema lebt von Frische, von Kühle, von Finesse. Und das wollen wir uns natürlich erhalten.
Aber ich, also der Klimawandel, ich habe immer so ein bisschen die Hoffnung, dass wir den irgendwie doch noch in den Griff kriegen. Und ja, im Endeffekt, ich denke, im schlimmsten Fall ändert sich halt die Stilistik. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Riesling dann immer wächst. Ich erzähle immer die Story, wo ich in Kalifornien mein Praktikum gemacht habe. Da haben wir natürlich auch viel Party gemacht, aber ich musste auch gleich morgens mit zur Ertragsschätzung in Weinberg. Und da waren wir in einem Chardonnay-Weinberg und mussten pro Stock immer wieder vereinzelt quasi die Trauben zählen.
16 Tonnen?
Nee, aber es waren, also ich habe es das erste Mal gezählt, dann bin ich auf 38 Trauben am Stock gekommen und dann habe ich das so aufgeschrieben und während ich es aufgeschrieben habe, habe ich gedacht, das kann nicht sein. Bin ich wohl noch besoffen von gestern so. Dann habe ich es nochmal gezählt, bin ich auf 42 gekommen.
Okay.
Und dann habe ich gedacht, hey, und dann habe ich noch ein drittes Mal gezählt und dann war ich irgendwo bei 39, 40 oder so und dann habe ich so langsam realisiert, dass das
halt mal, wie schwer es ist, so einen Stock Traube zu zählen.
Ja.
Drei unterschiedliche Zahlen bei Dreimannzähler rausspricht.
Bin ich mich jetzt eigentlich gar nicht zu äußern.
Muss studieren dafür.
Ja, ich bin aber, ich muss dazu sagen, ich habe Mathe tatsächlich nur einen Punkt gehabt.
Ja, komm, jetzt ist gut.
Und im
mündlichen Abi habe ich auch einen Punkt gehabt, aber nur, und das ist übrigens bis heute ein guter Kunde, der einmal im Jahr vorbeikommt, ist der Prüfungsbeisitzende, ist ja immer von einer anderen Schule, der kommt jedes Jahr noch vorbei und erzählt das jedes Mal, dass er das bis heute nicht fassen kann, dass jemand so entspannt in die Abi-Prüfung gegangen ist, schon mündliches Abi, ich konnte eh nicht mehr verlieren und die haben alle, kein Witz, alle meine drei Prüfer haben geweint vor Lachen und haben mir dann am Schluss einen Punkt gegeben, damit ich nicht schlechter bin als im Schriftlichen. Also von daher kann natürlich sein, dass an dem Stock tatsächlich nur 10 Trauben hingen. Aber es waren auf jeden Fall deutlich mehr als bei uns zu Hause. Und okay. Da ist natürlich auch mit Bewässerung und die ganze Sonne, das wächst natürlich dann wie blöd.
Ja, ja.
Aber es ist trotzdem noch möglich, da einen guten Weißwein zu machen. Und das will ich eigentlich sagen, deswegen glaube ich, weil die ursprüngliche Frage war ja, welche Rebsorten in Zukunft in Württemberg noch wachsen. Also was in Württemberg wächst, das ist echt schwierig, weil wir versuchen gerade so auch ein bisschen Württemberg und auch vor allem im Remstal versuchen wir das, uns zu einigen auf eine Profilierung. Mhm. Aber wir sind halt so viele unterschiedliche Betriebe mit so viel unterschiedlicher Historie oder Gewichtung oder jeder hat sich so ein bisschen auf irgendwas so spezialisiert. Das ist extrem schwierig, sich da auf was zu einigen. Und es gibt ja voll viele Betriebe bei uns, die auf Sauvignon Blanc setzen und sagen, Remstal ist Sauvignon Blanc-Region. Sehe ich jetzt überhaupt nicht so, aber liegt auch daran, dass ich halt kein Sauvignon Blanc mag. Und dann gibt es wieder andere Betriebe, die sagen Riesling. Mhm. Und wieder andere Betriebe sagen, Weißburgunder wird extrem wichtig. Und dann gibt es die Betriebe, die sagen, Chardonnay ist extrem wichtig. Mhm. Und irgendwie ist das, glaube ich, so mit unser Hauptproblem, dass wir uns da schwer einig werden. Das bleibt auf jeden Fall spannend. Es gibt dann wieder andere, um das auch noch zu sagen, die halt der Meinung sind, dass der große Trumpf von Württemberg unsere Vielfalt ist. Und dem stimme ich jetzt wiederum überhaupt nicht zu. Ich bin der Meinung, das ist eigentlich eher unser Hauptproblem, dass wir halt diese Vielfalt haben, weil wir haben halt auch wenig Wiedererkennungswert. Und deswegen hat man es auch so schwer, mit Württemberger Riesling in Deutschland irgendwie sich einen Namen zu machen. Im Ausland ist es deutlich einfacher, weil da kennt Württemberg einfach gar niemand.
Weil da habt ihr nie hinverkauft, ihr habt alles zu Hause getrunken.
Ja, also in Hamburg kennt man es auch wenig, aber da wissen sie auf jeden Fall mal, dass Württemberg eher Rotweinregion ist und deswegen können die da mit Württemberger Riesling nichts anfangen. Aber im Ausland, da kennt Württemberg niemand und dann denken die halt, ah ja, deutscher Riesling, das passt schon.
Okay.
Also sitzt du voll auf den Export.
Genau.
Du bist der erste der Württemberger Winzer, der den Riesling-Erzeugerpreis gewonnen hat, gell?
Nee, mein Vater war der erste.
Dein Vater, okay.
Also du siehst, der Vater hat alles abgeräumt, Rotweinpreis, Riesling-Erzeugerpreis.
Was machst du eigentlich?
Ja, ich
Was war das, worauf du genau ein?
Ich wollte positiv weiterreden.
Entschuldige,
das war deine Lenkung.
Okay, also dann fang doch mal an.
Nein, ist okay, das machst du
mal. Ich weiß nicht, wie ich rauskomme. Stoß mir doch nochmal an mit
Prost, das ist ein rein hessischer Riesling. Auleerde 2015. Mhm. Auch ein großes Gewächs.
Okay.
Und das ist jetzt 2015, ist eben aus dieser Twitter-Phase raus. Die strahlen jetzt wieder.
Das finde ich mega interessant, dass du jetzt 2015 mitgebracht hast, weil ich habe es mir noch überlegt, 2015 mitzubringen. Aber als ich das letzte Mal getrunken habe, war ich so enttäuscht.
War schwierig. Und ich finde, die kommen gerade die letzten 2-3 Monate, kommt das eben. Ich habe gestern Abend eine Flasche 2015er. Muss ich überlegen, dass ich kein Blödsinn rede.
Was ist der gut?
Wir hatten 2015er.
Kann ich das mal sagen?
Ich finde es auch mega.
2015er Kirschpilz vom Weingut Keller hatten wir gestern Abend auf der Terrasse, als es schon dunkel war. Das war wahnsinnig gut. Das war unheimlich lecker zu trinken, weil schon auch die Frucht wieder da ist. dann hast du die Länge, der Wein ist, der Blumenstrauß ist momentan voll offen. Und das ist schön.
Okay. Ja. Dazu habe ich jetzt eine Frage. Wenn man jetzt zum Beispiel einen Wein jetzt im Keller hat, 2015, und jetzt ist er so, verschließt er sich dann nochmal? Oder wird das jetzt, weil
ich,
das hat ja der...
Ich glaube, wir sind über diese große Hürde sind wir weg. Mhm. Das ist immer die, wenn sich's umstellt von der jungen primären Frucht hin zu den sekundären Aromen, wenn das dann so zusammenkommt. Und die guten Weine haben dann vielleicht auch schon nochmal so, das gibt Höhen und Tiefen, aber die Extreme gibt's eigentlich nicht mehr. Also jetzt letztendlich glaube ich, dass dann so nach dem fünften, sechsten Jahr bis zum zehnten Jahr eigentlich so eine Phase ist, wo die Weine relativ konstant
beständig
auf einem gewissen Level einfach brutale Trinkspaß machen.
Also ich muss jetzt nicht alle 2015 das sofort trinken.
Nein, aber es macht Sinn, langsam damit anzufangen, okay, weil es eben weil es eben schön wird. Mhm. Ne? Und interessant ist, dass 17 auch ein etwas wärmeres Jahr relativ früh in dieser Phase schon ist. Ja, also es kann sein, dass die 16er tatsächlich erst nächstes Jahr oder so da reinkommen.
Ja, die waren schwieriger als die 17er.
16 ist kühler.
Okay.
Und kühlere Jahre brauchen länger, bis sie da hinkommen. Und die 16er schmecken momentan brutal primärfruchtig auch noch.
Okay.
Lecker, aber brutal primärfruchtig kann man momentan auch schön trinken. Und ich sag mal, 18 ist halt blutjung und 19 natürlich auch. Mhm. Aber auch das gibt Gelegenheiten, um sowas zu trinken.
Auf jeden Fall. So.
Also 15 war bei uns, war ja überall extrem heiß. Aber 15, das war eine der wenigen Male, wo ich mal kurz richtig Krach mit meinem Vater gekriegt habe, weil wir uns da beim Erntezeitpunkt nicht einig geworden sind. Weil ich habe immer gesagt, das hat schon viel zu viel Öxel, wir kriegen viel zu viel Alkohol rein. Und mein Vater hat immer gesagt, nee, das kann noch reifen und das ist doch noch gar nicht goldgelb oder das ist schon noch alles grün. Und da war es das einzige Mal, wo es mal richtig knallt hat in meinem Werk, als wir uns die Trauben angeguckt haben. Und ab dem Jahr ist schon mein Vater auch nicht mehr mit raus, wenn wir an den Zeitpunkt beschlossen haben.
Das Thema an den Zeitpunkt ist brutal speziell.
Ja.
Da gibt es auch wirklich nicht nur eine Meinung. Und es gibt Kollegen, die sind sehr erfolgreich damit, extrem früh zu lesen. Es gibt Kollegen, die sind sehr erfolgreich damit, durchaus die Vegetation voll auszunutzen. Mhm. Insofern wäre das auch Schmarrn zu sagen, nur das eine oder das andere ist richtig, sondern jeder muss in seiner Situation und dem, was er danach macht, eben dem Thema gerecht werden. Und die etwas frühere Ernte ist durchaus ein Tool, was interessant ist, was unsere Väter wahrscheinlich so noch nicht kannten, weil die Traubenreife so früh nicht eingetreten ist.
Also wenn man überhaupt froh war, dass das was reif wurde,
so,
oder?
Und früher war es so, der beste Winzer war der es geschafft hat, die Trauben gesund
und reif
bis zum Schluss am Stock hängen zu haben.
Okay.
Ja, und heute, gesund ist nach wie vor wichtig, aber heute kannst du diskutieren, gehst du so früh wie möglich dran, ohne dass du mit dem Risiko auch, dass du unreif liegst, das gibt's auch. Oder willst du die Vegetation ausnutzen, willst du noch mehr Inhalt haben? Mit dem Risiko, du kriegst Alkoholbombe. Also irgendwo
und weniger Säure, ne? Säure verliert sich dann, oder?
Und aber 15 ist, was das Thema Säure betrifft, das ist ja das Coole an dem Jahrgang 15. Das Schöne ist ja, jeder Jahrgang hat seine eigene Story. Und 15 hat eine hohe Reife, aber auch eine brutal knallige Säure.
Ja, das stimmt.
Das ist, und das ist das Tolle an den 15ern. Deshalb werden die auch langlebig sein, weil die so eine richtig gute Säure haben. Und das war pure Weinsäure. Mhm. Und das wird diese Weine vital halten. Es gibt andere Jahrgänge, die sind weich in der Säure. Und die verlieren zumindest so ein bisschen an Animation. Das bleiben dann tolle Essensbegleiter, wie auch immer. Aber diese Animation im Wein, die irgendwie so ein bisschen so dieses Refreshment, diese Lust nach dem nächsten Schluck, dieses nicht sättigende, das hat auch immer ein bisschen was mit Säure zu tun.
Wann weißt du das oder wann wisst ihr das, dass es dann ein Jahrgang ist, der die Säure nicht so bringt, der runder wird und so? Also eigentlich dann nach der Ernte oder eigentlich erst so ein Jahr später, wenn es dann...
Ja, du musst halt, die Kunst ist es, in der Ernte zu erkennen, was das bedeutet, oder? Wie willst du das erzählen?
Also ich würde auch sagen, erstens mal merkst du das ja schon, wie das ganze Jahr verlaufen ist und auch wieder, ob genügend Wasser da war, ob wie viel Sonne es gab, ob das jetzt eher tendenziell förderlich oder halt eher kontraproduktiv in Bezug auf die Säure ist. Und dann macht man natürlich auch, also ich kenne Betriebe, die machen das in jedem Weinberg vor der Ernte, dass die quasi so 100 Birnen einsammeln und die mal einmeischen und das dann ins Labor geben und untersuchen lassen. Ich mache das jetzt nicht, mache das eigentlich in der Regel nur vor dem ersten Lesetag, weil ich da halt immer noch irgendwie eine zusätzliche Bestätigung brauche, dass jetzt tatsächlich losgeht. Und dann machen wir aber schon bei jedem frisch gepressten Most, machen wir schon eine Analyse und dann merkt man ja auch, ist das jetzt ein Jahr, wo wir eher weniger Säure haben oder eher mehr und kann dann quasi noch so ein bisschen, das ist vielleicht ein Vorteil durch das, dass wir so viele verschiedene Rebsorten haben, dass du das dann bei den frühen Rebsorten schon siehst. Und bei uns ist der Herbst, glaube ich, auch deutlich länger als bei euch, vermute ich jetzt einfach mal.
Wie lang ist der Herbst bei euch?
Der kann schon bis zu 6 in ganz krassen Jahren, vielleicht sogar mal 8 Wochen gehen. Aber das hängt halt eher damit zusammen, dass wir halt...
Wie lang ist der Herbst?
8 Wochen ist vielleicht übertrieben, aber 6 Wochen ist schon realistisch.
Fantasse, machen wir das nicht, haben wir Termine.
Wenn du so einen Bauchlader an Rebsorten hast, musst du fängst schon früher an, hörst
du mir. Wir haben im Keller, gerade zum Beispiel auch für die Rotwein, für die Maischegärung, gibt es Fässer oder Tanks, die werden in einem Herbst 3-mal belegt für die Maischegärung. Weil halt, wenn du jetzt irgendwie, was wir zum
Und das sind Schwobe, das darf man nicht vergessen.
Du hast einfach mehr im Keller.
Das ist das Beleg schon, so günstiger wird das.
Genau, ja.
Das ist wie so ein Restaurant, das ist ein Tisch am Abend.
Genau. Nee, aber wenn du jetzt, also da gibt es ja ganz schräge Sorten, aber manche haben ja Frühburgunder, das ist vielleicht ganz so schräg. Wir hatten früher immer Aqualon, haben wir jetzt zum Glück nicht mehr. Das ist halt dann schon teilweise Ende August ist der Lese. Mhm. Dann kommt der Spätburgunder, dann kommt der Lemberger, irgendwann dazwischen kommt noch der Zweigelt. Und
aber du
dann
hast ja jetzt gar nicht mehr so viele Sorten.
Nee, jetzt zum Glück nicht mehr.
Ja.
Ja, deswegen ist jetzt ist schwieriger, weil jetzt ist bei uns alles gebündelter. Jetzt müssen wir deutlich schneller sein.
Ja.
Und jetzt geht der Herbst bei uns immer eher so um die 3 Wochen, 4 Wochen.
Okay. Sure. Das ist vergleichbar, oder?
Weil halt auch das Riesling- und Lemberger Fenster auch relativ nah beieinander ist. Und das hat sich auch 2015 geändert. Mein Vater hat 2015, hab ich gesagt, so, wir holen jetzt Lemberger. Dann hat mein Vater gesagt, es kann nicht sein. Wir haben noch nie Lemberger gelesen vorm Riesling. Und dann haben wir aber 2015 haben wir wirklich komplett alle Lemberger geerntet und dann sind wir erst auf die Rieslinge losgegangen. Und das hat sich jetzt so durchgezogen die letzten Jahre. Ja, ich muss
schon ein bisschen mitmachen.
Aber bevor wir jetzt wirklich über Lemberger reden...
Gießt du mal einen ein?
Ja, ich gieße einen ein, aber die Frage muss ich noch stellen. Ich bin mir ganz sicher, dass der Moritz ein Typ ist, der Pinot liebt.
Ja.
Wie ist das Thema? Hast du Spätburgunder? Welche Bedeutung hat es? Wird die Rebsorte dann aus dem Thema rausfallen, weil es ja eben nicht Riesling oder Lemberger ist?
Ja, also das ist, ich muss dazu sagen, als ich in Geisenheim studiert habe, da haben wir noch beigebracht bekommen, du sollst 4 Rebsorten machen oder 5 Rebsorten und dann in 4 Qualitätsstufen. Und irgendwie so war das damals. Und damals war noch so mein Gedanke, als ich nach Hause gekommen bin, du wirst ja auch im Geisenheim immer so ein bisschen aufs Burgund getrimmt. Oder es ist halt so einfach so der Standard dort, dass da halt jeder irgendwie Burgund-Fan ist und es ist ja auch irgendwie das Mekka und es ist ja auch geil. Ich war ja auch dort, habe auch dort ein Praxissemester gemacht und dann war damals so mein Plan, als ich nach Hause gekommen bin, ich will 4 Rebsorten machen, ich will Spätburgunder und Chardonnay machen und Riesling und Lemberger. Spätburgunder und Chardonnay, weil ich gedacht habe, das ist international das Wichtigste und so State of the Art und dann halt Riesling und Lemberger, weil das halt regional bei uns wichtig ist. Und dann so nach einem Jahr habe ich so langsam realisiert, dass man bei 4 Rebsorten halt nicht wirklich von einer Profilierung sprechen kann. Außerdem hatten wir viel zu wenig Chardonnay, um da jetzt irgendwie einen Fokus drauf zu setzen. Und das große Problem war, dass der Chardonnay, den mein Vater gemacht hat, ganz anders war wie das, was ich machen wollte oder was ich aus dem Burgund gekannt hat. Das war eher ein bisschen Holz beeinflusst immer und ein bisschen schwerer und fetter mit mehr Alkohol. Als ich dann den ersten Jahrgang gemacht habe, waren ganz viele Kunden enttäuscht. Waren auch viele, waren begeistert.
War ja auch mal sehr populär, will ich mal dazu sagen, oder? Also das schwerere Chardonnay, das war ja mal ganze Zeit lang...
Wobei das war bei uns natürlich schon deutlich später dann, aber wir hatten halt so die Kundschaft dafür, die das halt gemocht hat. Und als ich dann den ersten gemacht habe, waren die alle enttäuscht, weil das halt nicht mehr so war. Und dann habe ich schon gemerkt, das wird irgendwie schwierig. Wir hatten auch nur einen Chardonnay im Programm, da jetzt irgendwie die richtige Stilistik zu finden. Und da wir nur einen hatten, konnten wir jetzt auch nicht irgendwie die ganze Bandbreite an Terroir oder an Herkunft spielen. Und dann habe ich das ziemlich schnell im Kopf schon abgehakt gehabt, dass ich das halt einfach weitermache, aber dass ich da jetzt nicht meine ganze Liebe reinstecken werde. Und beim Spätburgunder, da hat es mich immer gefuchst, weil ich das irgendwie nie so hingekriegt habe, wie ich das gekannt habe von den Regionen, wo ich gearbeitet habe.
Wie viele Jahre hast du denn probiert?
Also ich habe 2014 habe ich angefangen zu Hause.
Ja, da kommt, da geht es. Ja.
Weil der Philipp hat das relativ lang probiert, gell? Boah, bist du? Ja.
Ich bin ja heute zufrieden mit meinen Pinots und wir sind ja auf einem guten Weg, aber es war eine Odyssee, bis es mal geschmeckt hat. Also muss ich offen zugeben.
Also wir haben jetzt halt auch recht gut aufgeräumt, das Portfolio bei uns, die letzten Jahre. Aber es wäre jetzt schon so die nächste Rebsorte, die jetzt weichen müsste, zumindest mal, wenn es auch um die Lagenweine geht, wäre der Pinot. Und da tun sich jetzt schon alle schwer und sagen, Moritz, was will ich machen und ist das notwendig und können wir das nicht weitermachen? Und ja, da brauche ich jetzt mal ein bisschen Bedenkzeit.
Ja, ich würde vorschlagen, dann testen wir mal den Lemberger, um zu entscheiden, ob der Pino nicht doch stehen bleiben muss. Oder
finde ich eine super Idee.
Wenn der Lemberger jetzt bockstark ist, dann...
Dann kannst du ihn wegmachen, das entscheiden wir einfach
heute. Ja, wir sind Header, oder?
Ja.
Also erste Lage... Relativ kühle Lage. An der Stelle, wo die Lemberger wachsen, geht der Häder eigentlich schon
dreht so ab. Jahr?
19, junger Wein.
Dreht ab Richtung Norden. Also es ist wirklich schön. Sehr kühl. Für mich hat Häder immer so eine ziemlich intensive Sauerkirschnote und ist auch der Lemberger mit der meisten Säure. Also der hat in manchen Jahren schon mehr Säure gehabt als der Gutsriesling. Deswegen ist es auch so ein bisschen mein Lieblings-Lemberger bei uns im Sortiment, weil er halt auf der einen Seite schon irgendwie eine Frische mit sich bringt und eine Verspieltheit hat durch die Säure auch, dass du das einen Abend lang trinken kannst, auf einer Party oder so, ohne dass es dich zu satt macht. Aber gleichzeitig hat er auch genügend Komplexität, um irgendwie mit den großen Gewächsen mitzuhalten oder um zum Essen zu funktionieren. Und deswegen finde ich das ist wie gesagt mein Lieblingswein, weil er halt so zu fast jeder Situation ganz gut passt.
Ist schon eine ganz gute Party dann. Also, ja. Man muss schon sagen. Also,
schon. Ja, ich meine nur sinnbildlich, dass du, das ist so, wenn du quasi, sagen wir jetzt nicht unbedingt auf der Tanzfläche, würde ich das wahrscheinlich nicht trinken, aber wenn du halt so mit deinen Freunden zusammensitzt bis morgens um 6 Uhr, dann stürzt jetzt nicht, wenn es keinen anderen Wein gibt.
Gehst du ab auf die Tanzfläche? Wie ist
das? Ach, das ist ja interessante Frage.
Musik ist ja dein Ding. Also.
Ich bezahle immer ein bisschen, damit ich in einem DJ-Pult abhängen darf.
Ah, da müssen wir ja jetzt mal drüber sprechen, weil eigentlich hatte ich ja gehofft, ne, weil er ja so ne Hip-Hop und so und Rap-Musik und da habe ich eigentlich gedacht, dass wir hier mal was anstimmen in dieser Sendung.
Aber?
Erzählt sich.
Wobei, ich bin Rente. Ich bin in Rap-Rente.
In Rap-Rente. Ich hätte bestimmt den Philipp dazu gekriegt, dass wir dir so ein
Beatbox machen.
Beatbox machen irgendwie oder so. Das hätten wir hingekriegt.
Das würden wir noch hingekriegt.
Voll. Also ich habe eigentlich auch schon heimlich geübt, aber da ist nichts. Ne? Also gut. Aber tatsächlich war das bei dir so, während der Philipp zum Beispiel immer sagt, es war klar, dass ich Winzer werde, bei dir war das gar nicht so klar. Ne? Da gab es die Musik und da gab es Graffiti und Zeichnen. Und
ich war, glaube ich, in der 10. Klasse der Einzige in meiner Stufe, der wusste, was er werden wollte. Und das war nicht Winzer. Ich wollte damals Autos designen, weil ich konnte gut zeichnen. Und ich habe auch mein Abi nur durch mein Kunst-LK bestanden. Wie gesagt, mein Mathe habe ich ja vorhin schon erklärt, wie das abgelaufen ist. Und ja, künstlerisch war ich halt ein bisschen begabter. Und dann habe ich gedacht, ich will irgendwie Grafikdesign oder so machen. Mhm. Und dann ist mir auch klar geworden, dass es da schwer wird mit Jobs und man muss sich dann spezialisieren. Und dann war so, neben Stuttgart zu wohnen, habe ich halt gedacht, Autos haben mich immer gereizt, da will ich in die Richtung gehen.
Dein Vater hat es dann ganz clever gemacht eigentlich, ne? Der hat so einen Berater reingeholt.
Ja.
Das finde ich total gut. Weil ich meine, wenn der dir gesagt hätte, nee oder so, aber da so einen externen Berater reinzuholen.
Ja, also mein Vater hat immer mir quasi das offen gelassen, hat gesagt, er wird mich zu nichts zwingen, ich kann machen, was ich will. Mhm. Für mich war auch klar, dass ich das nicht will, aber gleichzeitig habe ich halt gedacht, nee, die Familientradition, ich muss dazu sagen, ich habe 4 Schwestern. Aber die haben alle schon einen anderen Weg eingeschlagen gehabt und die kleine Schwester war zu jung. Mhm. Und dann hing es halt wirklich an mir und ich wollte jetzt auch nicht, dass wegen mir die Familientradition abbricht. Vor allem, weil das Weingut auch so ein Heimathafen irgendwie, glaube ich, für die ganze Familie ist, dass ich mir nicht vorstellen hätte können, dass das irgendwann nicht mehr existiert so in dem Sinn. Und deswegen war ich auch selber hin und her gerissen und mein Vater hat mich das, wir haben nie so Vater-Sohn-Gespräche geführt oder so, das gab es bei uns nicht. Wir sind jetzt nur eine Familie, aber wir haben, mein Vater hat mich dann einmal, da war ich in der 12. Klasse, hat er gesagt, so an dem und dem Abend musst du Zeit nehmen und dann hat er mich zum Festsport eingeladen in Wengerthäuser. Das fand ich total seltsam und war ganz komische Situation, aber dann hat er halt zu mir gesagt, du musst dich jetzt langsam entscheiden, ob du das machen willst oder nicht. Und dann habe ich gesagt, ich kann mich nicht entscheiden, weil irgendwie die Weinwelt, so wie ich das hier mitbekomme, reizt mich nicht wirklich. Ich wusste eigentlich schon, wenn ich da mal irgendwie reinschnuppern könnte, woanders als zu Hause, dann ist man vielleicht auch weniger vorbelastet, dann wird es vielleicht ganz interessant. Aber durch das, dass wir so einen hohen Altersunterschied haben, mein Vater und ich, war das halt schwierig. Und er hat eigentlich gemeint, so dass die Zeit habe ich nicht, dass ich noch irgendwo anders reinschnuppern super. Und dann hat er halt so ein Unternehmensberater, Life-Coach-Typ eingeladen, der sich dann ein paar Mal mit mir getroffen hat, so psychologengesprächmäßig, und dass ich rausfinden kann, was ich will. Und hat dann auch gemerkt, dass es schwierig ist, das rauszufinden, weil eigentlich will ich ja was anderes. Aber der hat dann zum Glück meinen Vater überreden können, dass es vielleicht ganz hilfreich wäre, wenn ich wirklich ein Jahr noch bekomme, wo ich in beide Richtungen Praktikum machen kann. Und
das war wie so ein Deal, ne? Schule fertig, genau. Sofort anfangen mit Praktikum.
Da hat auch mein Vater dafür gesorgt, weil er wusste halt, dass ich ein Faulenzer bin. Und der hat halt gedacht, wenn ich jetzt ein Jahr Praktikum mache, dann liege ich ein ganzes Jahr lang nur rum und vom Fernseher oder so. Und dann hat er halt wirklich dafür gesorgt, dass ich immer 2 Monate im Wechsel die Praktika mache, also einen Monat irgendwie in Richtung Wein und zwei Monate Richtung Wein, 2 Monate Richtung Grafikdesign, mhm. Und hat dann auch dafür gesorgt, dass ich mich da selber selbstständig dafür bewerben muss, aber hat auch dafür gesorgt, dass wenn freitags das eine Praktikum aufhört, montags gleich das nächste anfängt. Also dass da jetzt nichts irgendwie mit Sabbatical oder so.
Und ja, da war ein mieses Betriebsklima, ne?
Da war es nicht so cool. Und davor war ich halt beim Paul Fürst. Mhm. Da habe ich zum ersten Mal so ein bisschen eine andere Perspektive auf das Thema Wein bekommen. Und da fand ich dann auch ganz interessant. Und da habe ich dann auch gemerkt, dass es halt nicht nur um Traktoren geht und ums Schaffen. Weil das war, glaube ich, so ein bisschen das Problem, dass ich halt nur so das Schaffen kannte. Und man macht halt irgendwie den Wein, weil den muss man verkaufen, weil davon lebt man ja. Aber ich habe so mit dem fertigen Produkt Wein, da ist mir so der ganze Zugang irgendwie, den habe ich nicht verstanden oder den also habe ich nicht transportiert bekommen.
Ihr wart nicht so die Genussfamilie dann zu Hause?
Doch, schon. Also meine Eltern sind voll die Genussfamilie, aber ich weiß nicht, mein Vater hat da, glaube ich, nicht so drüber gesprochen. Mhm. Das ist halt vielleicht auch die schwäbische Mentalität, dass man halt so alles über, weiß nicht, was lobt, sondern...
Nichts gesagt ist genug gelobt, genau. Oder?
Und oder so Sachen wie Terroir oder Herkunft, da haben wir nicht drüber geredet. Also guter Wein, schlechter Wein, fertig.
Ja. Okay, lass uns nochmal über den Lemberger sprechen. Ah, der Philipp noch gar nichts zum Lemberger gesagt. Das finde ich jetzt wichtig, weil...
Wieso steht da eigentlich ein Blaufränkisch drauf? Wie steht schon für der Debatte?
Müsste das? Das
ist ein sehr schwieriges Thema.
Oh, das ist gut. Da bin ich gar nicht drauf gekommen, dass es ein schwieriges Thema ist. Dann ist schön. Ja, warum steht da nicht Blaufränkisch drauf?
Da muss ich jetzt diplomatisch bleiben, aber ich weiß nicht, ob ich das diplomatisch beantworten kann. Nee. Also man muss dazu sagen, bei uns ist natürlich in der Region, heißt es halt einfach Lemberger. Mhm. Und durch diese TL-Geschichte ist es halt sehr schwer, Lemberger zu vermarkten, weil die Leute immer die Assoziation Trollinger mit Lemberger im Kopf haben und dann halt immer an so einen Limo-Wein denken. Das hat halt leider, dieser TL, der halt so das Nationalgetränk in Württemberg ist, hat halt leider auch nachhaltig den Ruf vom Lemberger geschädigt. Als die Leute denken halt, dass das auch so ein einfacher Rotwein ist halt. Dann habe ich mal eine Zeit lang versucht, Blaufränkisch aufs Etikett zu schreiben, um die Leute darauf aufmerksam zu machen, weil es gibt auch eben Lemberger in anderen Regionen außerhalb von Württemberg in Deutschland und die haben ziemlich schnell kapiert, dass der Name Lemberger, dass der halt verheizt ist, dass das schwierig wird und haben dann halt Blaufränkisch draufgeschrieben, weil so ist ja die österreichische Bezeichnung. Und die haben gemerkt, dass es deutlich einfacher ist. Und dann habe ich das auch mal eine Zeit lang gemacht. Das waren dann aber einigen Kollegen nicht zurecht, weil die wollten halt, dass wir in Württemberg traditionell zu unserem Namen stehen. Und dann haben wir das wieder Lemberger genannt, um den Frieden zu wahren. Aber durch diese ganze Debatte ist, glaube ich, das Thema so ein bisschen in den Fokus gerückt und Leute haben das mitgekriegt, die sich vielleicht sonst nicht mit Lemberger beschäftigt hätten. Und dadurch hat, glaube ich, der Lemberger mittlerweile schon auch ein anderes Standing bekommen in den letzten paar Jahren. Und die Leute, zumindest in der Weinbubble, sind deutlich offener für Lemberger.
Ja, vor allem, weil ihr es seriös macht. Also nicht nur du, sondern auch deine Kollegen.
Ja, ja.
Lemberger wird als die hochwertige Rotweinsorte der Region gesehen. Und
haben wir aber damals auch schon gemacht, ja. Aber es wollte keiner wissen.
Also wenn man in Österreich Blaufränkisch trinkt, dann trinkt man eigentlich Lemberger.
Richtig.
Nur, dass man das weiß.
Richtig.
Okay.
Richtig. Genau.
So, okay, jetzt haben wir das wenigstens mal
geklärt. Ich weiß jetzt nicht, ob die Österreicher das so unterschreiben.
Also das ist in der Tat so, die Debatte aus österreichischer Sicht ist so, dass sie so ein bisschen kritisch sind, wenn Deutsche Blaufränkisch aufs Etikett schreiben.
Ja.
Die wollen okay. Das gar nicht unbedingt. Ne?
Also genau,
die wollen eigentlich da ja auch ihre Eigenständigkeit damit haben. Ich fragte das, weil natürlich der Wein diese Assoziation von einem guten Blaufränkisch eben halt auch hervorruft. Also im Burgenland gibt es ja da wirklich auch eine große Historie für, ich sag mal, großen trockenen Rotwein aus der Rebsorte Limberger / Blaufränkisch. Ich finde, dass das absolut in dieser Tradition ist von der Stilistik her. Was mir gefällt, ist, dass es sehr finessenreich ist, dass es tatsächlich dieses feine und kühle betont. Also da ist Hede als Lage dann, glaube ich, auch schon verantwortlich für, dass es jetzt nicht hitzig wird, dass es far away von Marmelade und Co. ist. Mhm. Was ich so teilweise bei der Rebsorte manchmal als problematisch sehe, wenn es dann zu intensiv wird und zu, das wird dann auch extraktsüß irgendwie in der Aromatik. Ich glaube, es ist keine einfache Rebsorte im Handling. Auch so, so wie, wenn ich die Weinberge sehe, die Traube sehe, das ist schon, da musst du schon, glaube ich, auch sehr qualitätsbewusst arbeiten, damit du dir das am Ende auch belohnt wirst. Und insofern, ich sag mal, das ist, glaube ich, tatsächlich ein Paradebeispiel. Ist natürlich noch sehr, sehr jung. Aber er ist von seiner Tannine her so fein, dass du es tatsächlich auch so jung schon trinken kannst.
Ich finde auch, den kann man schön trinken. Er ist auch, also es ist jetzt bestimmt ein falsches Wort, aber ich sage es trotzdem mal.
Katastrophe.
Sag doch mal. Aber er ist auch schon schön weich. Er hat eben nichts, er hat nichts Ruppiges für mich am Gaumen. Also ohne dass er fett ist. Ne, manchmal hat man das so, dass die Tannine irgendwie einen da fast kratzen. Und das hat er nicht. Ich finde, okay, jetzt höre ich auch schon wieder auf mit der Weinbeschreibung, weil.
Ich gebe dir recht. Also, das ist auch das, was ich gesagt habe vorhin. Also der hat halt, finde ich jedenfalls, einen schönen Trinkfluss. Der Klassiker, dass du halt Lust hast, die zweite Flasche aufzumachen.
Hat man hier, finde ich schon. Jetzt Zuschauerfrage. Nennt mal drei Lemberger zum Einstieg oder nennt mal drei Lemberger, die euch einfallen zum Einstieg, die man gut, wenn man sich mit der Rebsorte noch nicht so vertraut ist, aber Bock hat auf einen guten Wein, die man schön trinken kann?
Also ich finde persönlich immer die Lemberger vom Rainer Wachtstädter mega gut. Mhm. Generell bei den ganzen Kollegen, VDP-Kollegen in Württemberg, sehr gute Beispiele, wo man sowohl die Gutsweine als auch die großen Gewächse probieren kann. Der Fabi Lassack, beziehungsweise die Familie Lassack, die machen sehr, sehr gute Lemberger. Und
deine, ja, würde ich sagen, oder?
Ja, also meine werde ich ja jetzt nicht empfehlen.
Das ist, wenn man drei nennen, dann ist der Heikle doch dabei hier, genau. Ja. Du hast ja deine, wenn wir jetzt auch mal über andere Kollegen noch mal kurz quatschen, deine Praktika und deine Ausbildung sozusagen, die hast du so gewählt, dass das eigentlich mehr nach deinen Hobbys ging als nach dem Wein erstmal, ne?
Stimmt, da kann man übrigens auch sehr guten Lemberger trinken, beim Thomas Seger.
Okay.
Da habe ich
und einen Haufen Spaß haben.
Ja, genau.
Deswegen hast du das ausgewählt, ne? Wie hast du das gemacht? Hast du die alle vorher gecastet und gedacht, ach geil,
nee, ich glaub,
Motorrad oder?
Ich habe da einfach Glück gehabt, weil ich war ja, wie gesagt, beim Paul Fisch und der hat irgendwie zusammen mit dem Thomas haben die Fässer gekauft. Mhm. Auf jeden Fall waren wir, als ich dort im Praktikum war, haben wir Betriebsausflug gemacht zum Thomas Seger.
Okay.
Dann sind wir da in den Keller gelaufen und wie gesagt, ich war ja noch so damals im Kopf der Meinung, dass halt die meisten Winzer nur Wein als Hobby haben und sonst nichts kennen. So kann ich es halt von meinem Vater, der hat nur Wein als Interessen gehabt und Joggen. Mhm. Und dann waren wir halt beim Thomas Seger und laufen da ins Weingut rein, in den Keller und mittendrin stehen da irgendwie drei Harleys komplett zerlegt. Und dann habe ich gedacht, was geht hier ab? Der kann doch nicht einfach mitten im Weinkeller an Harleys rumschrauben. Aber hat er gemacht. Für das, dass mich damals dieses ganze Fahrzeugthema und Tuning-Thema vielleicht ein bisschen interessiert hat, habe ich dann später bei dem meine Ausbildung auch gemacht.
Ah ja, cool. Du hast ja deinen Einstiegswein, würde ich mal sagen, den habe ich ja auch probieren dürfen bei dir im Weingut, der Ritzling.
Ja.
Der nimmt ja so ein bisschen dein Hobby, das Zeichnen auf, im Etikett, sag ich mal.
Ja.
Warum eigentlich? Weil du hast zu mir gesagt, ah nee, Musik da machen oder jetzt Graffiti oder so. Ich will da eigentlich jetzt nicht so drauf. Das ist ja auch ein gutes Weingut, das wir jetzt hier haben. Und ich will jetzt irgendwie nicht, dass es in so eine Richtung geht. Ist jetzt so Selbstdarstellung für euch? Ist das jetzt wichtig, dass man sich nach außen hin auf eine bestimmte Art da? Weil ich meine, es macht dir doch Spaß. Also ist das jetzt?
Ja, ich glaube, das ist schon wichtig, dass wir uns selbst darstellen irgendwo ein Stück weit. Auch wenn es immer ein schwieriges Thema ist. Aber mir ist halt wichtig, dass wenn wir Weine machen, dass halt eigentlich die Weine im Vordergrund stehen. Und dass ich nicht quasi meine Hobbys oder so meine anderen Interessen brauche, um meine Weine zu vermarkten, sondern dass die Weine stark genug
sind. Mein Eindruck von ihm ist, er nimmt sich oft selbst zurück.
Das würde meine Mutter nie bestätigen.
Nein, das war auch mein Eindruck tatsächlich.
In der Kommunikation nach außen, weil du kein Poser sein willst. Und bei dir ist genau dieses Thema halt aber halt echt und das ist eigentlich das Coole und Ich finde so, wie er es macht, finde ich es ursympathisch. Ich verstehe ihn auch total, dass er sagt, er will da jetzt nicht so draufspringen und das nicht, weil da kann schon eine riesen Story draus machen, ist gar keine Frage. Aber stattfinden soll es natürlich trotzdem in irgendeiner Form. Und wenn er mit Ritzwegen und so findet es ja auch statt. Ja. Ist ja okay. Es ist am Ende auch so, wenn du einen Bericht über Moritz liest, dann kommt das Thema irgendwann auch automatisch, weil er ja im privaten Gespräch oder im Austausch einfach dann irgendwann auch selbst drauf kommt. Genauso wie mittlerweile die Leute, die sich mit Wein beschäftigen und mich kennen, wissen, dass ich ein Fußballdepp bin. Aber es ist halt so ist es ja, halt. Ja. Das ist so,
aber selbst bei der
VDP-Frage. ich bin ja ganz schlecht im Fußball.
Aber selbst bei der VDP-Veranstaltung neulich Bilder gepostet, Philipp, Fußball. Direkt Fußball am Fuß. Ja.
Konnte ich gar nicht.
Aber war ja auch im Stadion.
Er ist da hingefallen. Aber ist nicht vielleicht auch das, also jetzt so ein Hobby wie zum Beispiel der Fußball oder jetzt hier das Graffiti oder so, kann es nicht auch eine Art sein, junge Leute oder Leute, die sich sonst nicht so mit Wein beschäftigen, eigentlich zu einem gut gemachten Einstiegswein zu bringen?
Das machen wir aber auch. Also ich bin da vielleicht ein bisschen zurückhaltender geworden, weil ganz am Anfang, als ich zu Hause eingestiegen bin, war ich noch aktiv am Rappen auch, habe ich eine Freestyle-Battle gewonnen. Da hatten wir zu Hause eine Veranstaltung und ich habe zu meinem Vater gesagt, ich muss heute eine Stunde früher gehen, weil ich habe es ins Finale geschafft und ich würde da gerne dann auch mitmachen. Mein Vater war stinksauer, hat gemeint, ja, dann geh halt, wenn es so wichtig ist. Und dann habe ich tatsächlich gewonnen und es gab 500 Euro Preisgeld und dann bin ich halt abends am nächsten Morgen am Frühstückstisch gekommen, habe die 500 Euro auf den Tisch geknallt, habe gesagt, so, ich habe gewonnen, danke. Und dann hat mein Vater gesagt, okay, krass, hast wahrscheinlich mehr Geld verdient als wir gestern, also ganz gut, dass du da hingegangen bist. Und dann war er aber schon irgendwie auch stolz und hat das halt irgendwie seinem einen oder anderen Pressekontakt irgendwie gesteckt und dann kam es halt dazu, dass ich auf der Waiblinger Kreiszeitung auf dem Titelblatt war. Und beim Hip-Hop ist halt ganz wichtig, dass man authentisch ist und so. Und das war mir natürlich dann ziemlich peinlich, weil dann haben halt alle Leute, die irgendwo tanken waren, da war überall an der Tankstelle waren halt die Titelseiten.
Du warst an allen Litfaßsäulen, war dein Gesicht.
Und dann habe ich gedacht, oh Gott, das also ja. Und dann sprechen dich halt irgendwelche alten, Entschuldigung, aber Rentner an auf Hip-Hop und das war ja eine Freestyle-Battle, da geht's ja darum, sich gegenseitig zu beleidigen. Und dann fragen, ja, die denken halt, dass du dann da einen Gesangswettbewerb gewonnen hast. Ja, Heidel, ich wusste ja gar nicht, dass sie so gut singen können. Ich kann auch gar nicht singen, aber ich kann gut beleidigen.
Das ist auch nicht schlecht.
Und ja, deswegen, da habe ich
Talent quasi, hat nicht jeder.
Ja, das muss man erstmal können. Das ist schon nicht schlecht.
Ja, und dann, ich glaube, deswegen haben wir das ein bisschen zurückgefahren. Aber um das junge Publikum zu erreichen, habe ich schon, das ist halt so ein bisschen der Spagat, der mir immer wichtig war, weil irgendwie will ich schon, dass es um hochwertige Weine geht und um große Weine geht und weil hat halt auch mein Vater lang genug dafür gearbeitet, dass das Weingut einen guten Ruf hat und gute Weine macht. Und da finde ich es halt schade, wenn es dann immer nur um Hip-Hop geht. Gleichzeitig ist mir aber auch wichtig, dass die jungen Leute in meinem Freundeskreis halt auch irgendwie von dem Thema Wein eingefangen werden, weil ich das eigentlich so schade finde, dass das selber bei mir in meiner Jugend schon nicht funktioniert hat, weil ich bin eigentlich der Meinung, dass es schon auch junge Leute trinken können. Und dann habe ich halt in den ersten Jahren, wo ich zu Hause eingestiegen bin, habe ich halt angefangen, dass wir auch einen Stand hatten auf Streetfood-Markets oder so, als das alles so angefangen hat, damals auch in Stuttgart und so, dass wir da halt mitmachen. Ich habe dann irgendwann über 2-3 Zufälle für einen meiner Lieblingsclubs in Stuttgart für die Schräglage den Hauswein gemacht. Und das ging dann irgendwann so weit, dass ich mit meinem Kumpel Dexter, der ja DJ, Produzent und Rapper ist, dass wir zusammen mit der Schräglage und mit 0711 die Weinprobe des Urban Wine Tasting erschaffen haben sozusagen und machen jetzt quasi 1 bis 2 Mal im Jahr eine Weinprobe im Club. Cool. Mit DJ und das ist eigentlich ganz cool, weil dann können die Leute so ein bisschen im Club trinken dann quasi Wein. Ich moderiere den immer kurz an, Dexter legt nebenher auf. Und
das ist mal ein ganz anderes Klientel, ne?
Genau, ja. Und da erreichen wir dann halt Leute, die sonst keinen Wein trinken würden vielleicht.
Ja.
Und das macht auch wirklich Spaß und dann ist es nicht immer so so etipetetes, sag ich mal.
Ja, ich glaube, da müssen wir auch manchmal aufpassen, dass, weil wir immer so über diesen guten Wein sprechen, dass er nicht zu kompliziert wird. Dass eben auch die jungen Leute da noch einen Weg hinfinden, gell? Das ist irgendwie, und das andere, glaube ich, wie die einen Weg hinfinden, ist über letztlich euren Weg biologisch zu arbeiten. Das machst du ja auch. Jetzt bist du bei Demeter gelistet, ne? Ich war ja auf einer Waldorfschule, also Demeter ist ja für mich somit das Strengste, was es gibt, oder? Da bist du nicht.
Ja, ich sag mal so, es hat halt so mit manchen Dogmen ein bisschen zu tun.
Ja, ne?
Das
oder?
Ist so ein bisschen das Spezielle dran, ja.
Was musst du denn machen, was der Philipp nicht machen muss?
Eigentlich, der Philipp ist ja auch biodynamisch.
Ja, eben.
Und von daher bearbeiten wir unsere Weinberge, glaube ich, sehr ähnlich. Bei Demeter wird das vielleicht, weiß ich nicht, ich glaube nicht mal, dass es strenger kontrolliert wird. Ihr seid ja bei Respekt Biodyn wird ja genauso kontrolliert. Von daher würde ich sagen, es ist gar nicht so viel anders. Wir sind auch erst seit letztem Jahr bei Demeter, muss ich dazu sagen. Also wir haben jetzt da nicht irgendwie eine mega lange Historie. Wir haben uns schon damals, als wir auf Bio umgestellt haben, das ist ja bei uns auch noch nicht so lang, das ist erst seit 2014 so, war für uns auch klar, dass das jetzt nicht irgendwie, wie sagt man, der Wahrheit letzter Schluss ist. Ja, sondern dass da halt irgendwie noch mehr passieren muss, um wirklich nachhaltig zu wirtschaften. Und dann haben wir halt alles Mögliche versucht. Dann haben wir eigentlich auch gleich angefangen, so ein bisschen nach dem Maria-Thun-Kalender zu arbeiten, mit den Mondphasen. Und dann sind wir da irgendwie immer mehr in die Richtung gekommen, aber wir sind da immer ein bisschen unsicher gewesen und wollten da so ein bisschen auch Rücksprache und ein bisschen Austausch und Empfehlungen. Und deswegen sind wir dann irgendwann zu Demeter, weil da gibt es natürlich auch eine Beratung, eine gute. Und der Austausch unter den Demeter-Betrieben, auch nicht nur den Winzern, sondern generell unter der Landwirtschaft, so ist ganz gut. Und deswegen sind wir da Mitglied geworden.
Demeter ist alles, ne? Ist Landwirtschaft und Winzer. Ist Respekt Biodyn auch alles? Oder wie?
Nein, Respekt Biodyn ist ausschließlich Weinbau.
Okay.
Und wir sind seit 1990 bei Naturland gewesen, ein reiner Bio-Anbauverband, der aber auch die komplette Palette Landwirtschaft, Weinbau, wie auch immer, abdeckt und noch mehr. Meine persönliche Erfahrung mit diesen Bio-Verbänden sind nicht grandios, sag ich mal, weil da sind zu viele Leute in den Hierarchien tätig, die letztendlich nur einen Blickwinkel haben. Und da ist relativ wenig Offenheit. Auch untereinander sind die sich meistens nicht grün. Also, was ist denn hier los? Also so dieses ganze Thema Weltoffenheit hinher, aber dann schimpft der Naturlandmensch auf den Biolandmensch und der Biolandmensch auf den Demetermensch und der Demetermensch auf alle anderen. Also so, das macht ja keinen Sinn.
Ja.
Ich habe die Chance bei Respekt gesehen, einfach mit Winzerkollegen, die sich das Thema Qualität und auch persönlichen Austausch auf die Fahnen geschrieben haben, neben den Anbaumethoden.
Okay.
Einfach da in einer etwas anderen Kommunikation sich auszutauschen. Und das ist auch so. Wir haben ein bisschen die Schwierigkeit, dass natürlich der Schwerpunkt schon immer noch in Österreich ist, von Respekt, und dadurch die Wege weit sind. Und
da ist das gegründet, oder?
Da ist das gegründet und da sind auch die meisten Mitglieder. Mittlerweile gibt es auch Mitglieder in Südtirol, im Trentino mittlerweile und in Deutschland eben. Und jedenfalls war das so für mich der Punkt zu sagen, okay, das gefällt mir. Weinbauspezifisch, Weinqualität und dieser Blick auf die Menschen.
Ja.
Und gerade wenn man über Biodynamie spricht, steht der Mensch ja auch mit im Zentrum des Geschehens, in all der Kreislaufwirtschaft, in all den Entscheidungen, all dem Bauchthema, den geistigen Gesichtspunkten und so weiter. Und da geht's mir so, dass ich sage, Demeter ist sicherlich irgendwo das Mutterschiff für die Biodynamie, überhaupt keine Frage.
Damit fing das vielleicht mal an, ne? Oder? Kann das sein?
Ja, so ja, und da ist auch unheimlich viel Gutes auch passiert. Und mir geht's auch so, ich persönlich, egal ob es im Supermarkt ist oder sonst wo,
mir geht es auch so.
Ich kaufe gern Demeter-Produkte.
Da weißt du,
ja,
das
ist,
absolut.
Für mich ist ein Standard, wo ich sage, das ist, also wenn Demeter draufsteht, okay, bin ich sofort dabei. Ja. Das heißt, ich habe da hohe Wertschätzung für. Mhm. Ich habe nur eben bei Respekt, was eine kleine Vereinigung ist, die Chance gesehen, jenseits dieser anbauverbandspolitischen Diskussion irgendwo eine Heimat zu finden. Und wir beide haben ja auch eine Heimat im VDP, der ja auch ein sehr großes Regelwerk hat. Mittlerweile sitzen wir beide im Präsidium und müssen selbst auch immer wieder mal aushalten, dass die Mitglieder genervt sind. Was hat sich das Präsidium, der Vorstand, schon jetzt schon wieder ausgedacht? Jetzt sind wir gerade am Thema Nachhaltigkeit groß dran. Wir wollen den VDP insgesamt in den nächsten 5 Jahren alle Betriebe eine Nachhaltigkeitszertifizierung durchführen. Also das ist wieder so ein nächster großer Schritt. Am Ende ist es so, das ist schon auch mühsam immer von anderen so getrieben zu sein, kontrolliert zu sein und jetzt musst du das und jetzt musst du das machen. Ja, im Prinzip wird es in so einem Anbauverband, was solche Themen betrifft, dann nie schöner.
Das ist also das wollte ich gerade auch sagen mit dem. Ich wollte auch, als wir Bio geworden sind, war auch die Frage, oder haben auch ganz viele Kunden immer gefragt, so tretet ihr auch irgendeinem Verband bei? Und dann habe ich gesagt, nee, wir sind beim VDP und es reicht mir. Ich will gar keinen anderen Verband mehr, weil das auch irgendwie immer ein bisschen anstrengend sein kann. Und nicht, dass du dir dann da zu viele Regularien auflegst. Aber für mich war das dann halt damals schon auch irgendwie wichtig, dass man bei dem wieder ein bisschen an die Hand genommen wird auch. Und deswegen haben wir dann gesagt, okay, wir treten da jetzt bei. Ach sorry, ich habe noch...
Du kommst nicht hinterher, gell? Es ist aber auch...
Ich muss gestehen, bei der Weinauswahl war ich zu knapp, weil ich dachte, bei Württemberg reden wir so lange nicht. Insofern,
ja, es tut mir leid, ich mache jetzt ein bisschen
hin. Wir fangen wieder vorne an. Mal gucken, ob wir noch eine gesamte Runde packen.
Philipp, deine Eltern waren ja eigentlich schon auch so Bio-Pioniere tatsächlich fürs Weingut. Und ich habe jetzt gelesen, dieser Eco-Wien, das ist ja auch so eine Vereinigung, die wurde an einem rheinhessischen Stammtisch gegründet. Waren da deine Eltern dann auch dabei
interessanterweise ist es tatsächlich so, meine Eltern waren nie Eco-Wien-Mitglied in unserer Weingut.
Okay.
Wir sind damals Naturland-Mitglied geworden. Ganz einfach deshalb, weil der Gerhard Sander von Weingut Sander in Mettenheim, das ist das älteste Bio-Weingut Deutschlands. Das sind gute Freunde meiner Eltern und der Gerhard Sander war damals der Motor, sage ich mal, der dazu geführt hat, dass dann auch mein Vater in die Bio-Umstellung ging. Und der hat damals die Empfehlung gegeben, geht zu Naturland.
Okay.
So waren wir nie Eco-Wien Mitglied, aber natürlich habe ich in all der Entwicklung und so weiter den Austausch auch mit Eco-Wien immer als sehr positiv geschätzt.
Sind denn deine Eltern damals so ein bisschen behandelt worden von den anderen Winzern, so als so nach dem Motto,
das sind ja, jetzt ich so meine, ein bisschen das ist, so? Das ist ja letztendlich ein Stück weit vor meiner Zeit, deshalb kann ich das jetzt nicht so hundertprozentig beurteilen. Aber ja, klar, ich meine, das ist war schon, also der kritische Blick auf das, geht das gut?
Ja.
Heute weiß man das ja, heute sind ja viele Biobetriebe erfolgreich und so, wenn heute einer sagt, ich stelle auf Bio um, dann denkt der Nachbar vielleicht nur, okay, der auch noch, vielleicht muss ich auch nachdenken. Damals war es halt so, dass es eher so war, was ist es, der verrückt? Also ein Satz ist noch zu Hause in Erinnerung. Da hat ein Kollege gesagt, ja, das kann ich vergessen, das geht nicht gut, ein leerer Sack kann nicht stehen. Also, also die Vorbehalte waren da und damals musste man sich auch einiges erarbeiten, gerade auch Pflanzenschutz und so weiter. Ja. Da gab es nicht die Beratungsseite vom Staat und so weiter, wie es heute alles organisiert ist. Das gab es alles nicht. Da musste man noch einiges lernen. Wir hatten damals das Glück, dass die Sanders uns halt tatsächlich geholfen haben, auch in der Umstellungszeit. Und ich meine, es ist jetzt schon krass, jetzt über 30 Jahre Bio-Bewirtschaftung ist schon ein Fundament, was irgendwie auch...
Ihr seht viel, oder? Im Weingut
jetzt. Fühlt sich gut an, muss ich ehrlich sagen.
Ich muss trotzdem nochmal auf das eine Thema jetzt zu sprechen kommen, wenn wir über Bio sprechen, sorry, aber es ist ja immer dieses Thema mit dem Kupfer und wir hatten es schon mal angesprochen irgendwann, aber es ist so ein Vorurteil, dass man immer sagt, ach ja, jetzt sind die Bio-Weingüter, guck mal, die spritzen ja jetzt aber dann immer nur noch mit Kupfer und dann hauen die Dinge das ganze Kupfer da in den Boden. Vielleicht sagt man nochmal, ohne Kollegenbashing zu machen, dass aber auch alle normalen Weingüter auch Kupfer spritzen, oder nicht?
Ja, du sagst ja gerade, das ist natürlich tatsächlich so.
Ich hab's doch mal vorweggenommen.
Kupfer ein Pflanzenschutzmittel ist, was ganz allgemein angewendet wird im konventionellen Anbau, zusätzlich zu vielen chemisch-synthetischen Mitteln. Und im Bio-Anbau eben, ich sag mal, eigentlich fast ausschließlich gegen den falschen Mehltau, die Peronospora. Und leider ist es so, Stand heute Forschung, dass es keine Alternative gibt. Die einzige Alternative, die existiert, ist, dass du akzeptierst, dass du Ertragsverluste bis zum totalen Ernteverlust hast in extremen Jahren.
Ja. Wie dieses Jahr wahrscheinlich, oder?
Und insofern ist die Bio-Verordnung mit der Möglichkeit, mit Kleinstmengen an Kupfer zu arbeiten.
Es ist weniger als in einem normalen Betrieb, richtig? Der darf mehr Kupfer.
3 Kilo pro Hektar und Jahr. EU-weit 6 Kilo, in Deutschland 3 Kilo.
Okay.
Und das ist das, was man theoretisch auch mit einer Spritzung im konventionellen Anbau ausbringen darf.
Okay.
Das ist ein Kompromiss. Das ist eine Kompromisslösung, die nicht geil ist. Aber es gibt keine andere Lösung.
Auf der Suche nach was Neuem sozusagen. Jetzt experimentierst du aber mit so Mikroorganismen, richtig?
Ja, das ist eigentlich, muss ich dazu sagen, eher die das Projekt, oder das ist kein Projekt, aber das unser Außenbetriebsleiter experimentiert damit sehr viel. Wir, das war auch, wie gesagt, ein Grund, warum wir uns der Biodynamie dann auch mit auseinandergesetzt haben, weil wir halt auch gesagt haben, das Kupfer ist halt immer noch, also du brauchst immer noch Kupfer und wir wollen halt schon irgendwie davon so gut wie möglich weg. Und das war auch damals dann der Grund, als wir auf Bio umgestellt haben. Ich sage immer, das ist so ein bisschen wie mit dem Atomausstieg. Wenn du das halt nicht machst, so, dann zwingst du dich auch gar nicht, da irgendwie weiter zu forschen. Oder jetzt von mir aus mit den Elektromotoren. Das ist alles ein sehr komplexes Thema, wo ich auch gar keine Meinung irgendwie dazu äußern will. Weil da gibt es einfach viele, viele Punkte, die man berücksichtigen muss. Aber ich denke, wenn man nicht diesen Schritt irgendwann mal geht und sich da quasi irgendwo selber ein Stück weit beschneidet oder reglementiert, dann dann kommt auch keine Innovation, was Neues zu entwickeln oder eine Alternative zu entwickeln. Und da versuchen wir halt gerade mit allem Möglichen zu experimentieren, um halt langfristig davon irgendwie wegzukommen, von dem Kupfer. Aber man muss auch dazu sagen, die Mengen, die ausgebracht werden heutzutage, die sind so klein. Es gibt ja mittlerweile ganz andere technische Möglichkeiten der Ausbringung mit Injektordüsen und so weiter. Das sind ja wirklich nur noch ganz feine. Das ist ja kein, man spritzt ja nicht mehr, sondern das ist ja eigentlich ein Nebel, der da rauskommt, aus der Spritze.
Der eigentlich auch auf den Blättern haften bleibt, mehr
genau,
oder minder, oder?
Wobei im Endeffekt landet es natürlich dann trotzdem auf dem Boden irgendwann langfristig, aber die Mengen sind so gering, dass es immer noch da ist und deswegen auch immer noch schlecht ist, aber halt nicht mehr.
Ja.
Das ist halt natürlich auch immer das Totschlagargument von konventionellen Winzern, aber ich bin generell auch dagegen, da immer so dieses konventionellen gegen Bio-Ding auszupacken, weil man darf auch nicht vergessen, dass die konventionellen Winzer auch sehr viel Nachhaltiges tun und auch sehr zum Teil sehr große oder sehr artenreiche Begrünungen haben. Also ich finde, man darf da nicht immer so
vom Prinzip ist es ja euer aller Interesse.
Bin ich voll bei dir.
Und vom Prinzip ist ja euer aller Interesse, den Boden möglichst gesund zu halten,
genau,
weil da wachsen ja eure Reben, oder? Ist mal ehrlich.
Überhaupt keine Frage. Und es ist vor allem so, jeder, der einen anständigen, guten Wein machen will, der so ein bisschen über Herkunft nachdenkt, der wird sich automatisch damit beschäftigen, was er tun kann, um hier nachhaltig so zu wirtschaften, dass die Reben sich wohlfühlen, dass es authentisch ist und dass es gut ist. Und ob man jetzt eine Zertifizierung hat oder ob man seinen eigenen Weg in irgendeiner Form geht, was dann am Ende besser und schlechter ist, sei dahingestellt.
Ja.
Jeder muss seinen Weg für sich finden, wo er sich zu Hause fühlt und ist nirgends alles perfekt. Muss man einfach so sehen.
Ja.
Ja.
Leider.
Was ist denn am Philipp nicht perfekt? Du arbeitest ja mit dem jetzt, zusammen da beim VDP und so.
Da kann ich jetzt eigentlich
wir leben
so
hier von schmutzigen Geschichten.
Ja, der hat einmal war eine ziemliche Spaßbremse.
Echt?
Aber das war eine, vielleicht eine interne Geschichte.
Oh.
Als wir da Vorstandstagung hatten, die Klausurtagung hatten.
Elmau.
Ja. Da haben wir
das habe ich aber schon ganz schön gemacht.
Da haben wir irgendwann nachts, als dann alle genug getrunken haben, haben wir uns immer für andere Personen ausgegeben, haben dann an der Rezeption gesagt, wir hätten den Schlüssel verloren und haben dann halt mitten in der Nacht sämtliche Zimmer gestürmt von Leuten, die schon im Bett waren. Und da, da hat der Philipp dann irgendwann mal, als wir bei der Hilke Nagel ins Zimmer stürmen wollten, einen Riegel vorgeschoben.
Das im Nachhinein war das vielleicht. Das war so ein bisschen ein Papa-Gefühl. Das war das Gefühl, den Jungs jetzt zu sagen, es ist jetzt mal gut. Ihr habt den armen Adelmann aus dem Bett geholt. Jetzt ist es mal gut.
Philipp, also da bin ich mir sicher, sind viele ganz dankbar. So, Chin-Chin, du hast ein bisschen aber weil du nicht hinterherkamst. So.
Nee, ich habe ja schneller getrunken.
Ach, du hast ja schon ausgetrunken. Ich habe den nämlich noch gar nicht probiert, was wir da jetzt im Glas haben.
Dann haben wir schon vorher gehabt.
Das war der erste.
Wir sind wieder beim ersten Mal. Ich wollte schon wieder fragen, was wir im Glas haben.
Ich war zu knapp in der Weinauswahl.
Oh, oh. Aber schmeckt immer noch fantastisch, ne?
Besser wie beim ersten Mal, finde
ich. Ja, super.
Ja, es braucht halt Zeit.
Braucht Zeit?
Absolut.
So, okay, schnell Fragerunde. Moritz, mit welchem Wein verführst du deine Freundin?
Immer mit Riesling.
Da läuft nicht so viel scheinbar.
Da brauche ich keinen Wein dafür. Trinken wir immer danach dann.
Philipp, gibt's ein Buch, das dich geprägt hat?
Nein.
Nein, liest du nicht?
Doch, aber ich kann nicht sagen, dass mich ein Buch geprägt hat.
Gibt's ein Buch, das du immer wieder liest?
Nein.
Nein, okay.
Wenn ich es gelesen habe, habe ich es gelesen.
Hast gelesen, dann fertig, okay.
Was ist ein Knopf oder sowas.
Was ist das Coolste am Winzer sein?
Das da. Das,
ja.
Dass man sein eigener Chef ist.
Ja, und was ist das Blödeste?
Dass man die ganze Zeit irgendwelche Erwartungen von anderen Leuten erfüllen soll. Dann bringt es nämlich nichts, dass man sein eigener Chef ist.
Philipp, welchen Wein darf man einem Winzer niemals anbieten, wenn man ihn einlädt?
Ein Lambrusco. Das stimmt aber auch nicht, da gibt's leckere Sachen. Das
gibt's ganz gut,
das ist
oder?
Nur so aus diesen Old Days. Oder aber so ein schöner Italiener in so einer Korbflasche. Das sind so die alten Modelle.
Ich weiß gar nicht, wo ich das noch krieg, aber vielleicht lasse ich mal ein und guck, was
ist so eine Flasche. Ich habe mal einen italienischen Rotwein in einer Flasche bekommen, die die Form von einem Maschinengewehr hatte.
Oh, das ist mein lieber Schwan. Okay, Verpackung mal gut. In.
Also es soll übrigens kein Italien-Bashing eben sein.
Nein,
es gibt leckere Lambrusco und alles. Also.
Ja. Um Gottes Willen. Was ist das größte Weingeheimnis, das du je gelernt hast?
Ich weiß nicht, ob ich das schon gelernt habe, ehrlich. Ja,
ich glaube es auch nicht.
Ich glaube es auch nicht, wenn ich dich so erlebe.
Nee, da bin ich immer noch auf der Suche.
Was ist deiner Meinung nach die größte Aufgabe der Landwirtschaft in den nächsten Jahren?
Nachhaltig zu arbeiten und das Thema Klima im Blick zu haben.
Mhm. Jetzt deine Lieblingsfrage. Wenn du Superkräfte hättest, welche wären das?
Auf jeden Fall fliegen. War das so gut, ich weiß, sorry.
Ja, nee, klar. Philipp hat die schon beantwortet.
Ist meine Lieblingsfrage, darf ich auch sagen, warum?
Ja, warum?
Weil die meisten Leute, ich habe das meine Patenkinder immer gefragt, weil es um das ganze Thema mit dem Impfen ging, weil alle haben Angst vor Nebenwirkungen. Ich habe gesagt, vielleicht haben wir auch geile Nebenwirkungen.
Können fliegen
oder so. Und die meisten Leute, wo ich gefragt habe, haben immer gesagt, beamen. Und das finde ich mega langweilig. Dann bist du zwar auch schnell an einem anderen Ort, aber du hast auf der Reise nicht so viel Spaß.
Ja. Also, willst die Reise schon erleben?
Ich finde Fliegen cooler.
Fliegen auch saugut, ey. Philipp, du hast jetzt hier so oft Gänsehaut gehabt. Jetzt muss ich mal nachfragen, wenn du mal so privaten Film guckst, ist das dann eher Romance oder Horror, was dir Gänsehaut macht?
Horror gucke ich nicht.
Thriller?
Thriller auf jeden Fall.
Streaming oder TV?
Eher TV.
Echt?
Ja.
So old fashioned.
Und oder halt wirklich halt Film. Und also ich sag mal so, allein gucke ich relativ viel so Kriegsfilme und so Sachen. Das ist dann nicht schön, aber das ist was mich dann schon irgendwie auch interessiert.
Mehr so Dokus dann?
Auch. Auch, aber ja. Meins, also Glorious Bastards und so Sachen.
Ganz neue Seite und bin er mir. Welche Frage wirst du immer zu deinem Wein gefragt und ist auch ein bisschen nervig?
Wie ich Hip-Hop und Wein verbinden kann.
Und, wie kannst du das?
Weiß ich nicht, das schließt sich ja nicht aus.
Was wünschst du dir für die deutsche Weinkultur?
Erfolg? Nein, ich wünsche mir für die deutsche Weinkultur, dass es positiv weitergeht. Ich glaube, es ist in den letzten 10 Jahren schon viel Positives passiert. Ich wünsche mir, dass unsere Strukturen in diesen Familien bestehen bleibt, dass wir eine, ja, das klingt so blöd, aber eine bäuerliche Landwirtschaft auch im Wein weiterleben können und das nachhaltig.
Dass da nicht eine Firma dahinter steht, sondern so eine Mehrgeneration.
Ja, keine Konzerne, die den Weinmarkt bestimmen, sondern Handwerk.
Das ist jetzt schon so ein bisschen so ein tricky Punkt, gell? Weil ich meine, Wein ist ja so hoch im Kurs, ne? Also das ist schon so sehr en vogue. Wahrscheinlich stürzen sich da jetzt Großkonzerne auch so ein bisschen.
Zum Teil helfen die ja auch.
Ja.
Also deshalb, man darf das nicht verteufeln.
Mhm.
Zum Teil helfen die, aber das andere soll bitte erhalten bleiben. Das Persönliche, die Freakshow, ja, so Typen wie der Moritz, die braucht
Aber ich darf ich da auch noch was dazu sagen?
Bitte.
Ich fände es auch sehr wichtig, dass wir das hinkriegen, dass wir in Deutschland wieder, und das ist ein mega sensibles Thema, muss man ganz arg aufpassen, wie man das formuliert, aber dass wir wieder ein bisschen mehr Nationalstolz entwickeln, nicht also in Bezug auf das Thema Wein.
Dass man nicht sagt, wie im Burgund, sondern dass man weiß, was man hier hat.
Genau. Das? Also jetzt gar nicht mal gegen das Burgund, aber das ist ja dann schon wieder in der Bubble, aber dass man quasi generell auch auf Menschen, die jetzt nicht in der Weinbranche drin sind, dass sie nicht mehr denken, dass der deutsche Wein nichts kann, so nach dem Motto. Das wäre schön, wenn wir da, weil in anderen Ländern ist das ganz normal, dass der Wein aus dem eigenen Land der beste ist. Das ist völlig außer Frage. Und in Württemberg ist das zum Teil noch so, aber so generell also viele alte Schwaben denken noch so, aber generell fehlt uns da manchmal ein bisschen, finde ich, das Vertrauen in die eigene Landwirtschaft oder in den eigenen.
Viel krasser finde ich, dass es so wahnsinnig viele Menschen gibt, die sich überhaupt nichts aus Wein machen. Das ist ja immer fern unserer Vorstellung.
Ja.
Aber es gibt so viele Leute, die keine Ahnung von Wein haben, weil es einfach nicht ihr Thema ist, weil sie es nicht trinken.
Genau.
Ja. Und da bin ich immer völlig überrascht, weil das natürlich, wenn man so nerd ist und so nicht nur Beruf, sondern Passion, wie auch immer, kann man sich das gar nicht vorstellen. Und das ist so ein Ding, wo ich sagen würde, hey, da dran zu arbeiten, dass Wein als Kulturgut irgendwann zum Leben dazugehört und auch bleibt und nicht irgendwie... Ja.
Und zwar egal, wo er herkommt.
Ja, absolut. Ja.
Übrigens, es gibt neuen Stoff hier, ne?
Ja.
Also, nur mal so zum Hinweis. Wir haben das Sektgut Griesel von der Bergstraße. Mhm. Der Nico Brandner ist ein cooler Typ, der so ein bisschen das Thema Sekt in Deutschland wieder mit revolutioniert hat, seit ein paar Jahren. Das ist so quasi die nächste Variante. Der
kriegt ordentlich Wumms in die Flasche, gell?
Ich hab schon wieder getrunken, sorry. Ja,
ich kann's aber auch nicht abwarten, meine Güte.
Ein Pinot de Noir, 2018er Jahrgang.
Ich habe so ein bisschen Angst, ob das jetzt das richtige Glas ist, was ich da hingestellt habe, Philipp.
Also das richtig gute Schaumwein ist, der Inhalt hat, der Länge hat, der auch
der kann das
Textur ab. Hat. Der ist aus dem Zaldo Universal top.
Ja.
Überhaupt keine Frage. Es gibt Leute, die sagen, sie trinken alle Champagner und wie auch immer nur aus dem Glas. Ich persönlich bin tatsächlich jemand, der es dann doch ein bisschen engmaschiger mag beim Sekten, beim Schambus.
Trinkst du echt immer aus so einer Sektflöte?
Ja, nee, das sind ja diese komische Dinge da natürlich nicht. Aber also, es gibt schöne Gläser, die durchaus Sinn machen, die so ein bisschen das dann wieder fokussieren. Du brauchst Bauch, aber dann muss es oben ein bisschen enger zusammenkommen.
Ja, also das verläuft auch, sich so, ne?
Darf schon ein bisschen breiteres Glas sein.
Mit wem würdest du gerne mal ein Glas Wein trinken? Mit dem Nico Brandner wahrscheinlich.
Genau, ja.
Was haben die Wittmanns in den letzten Generationen schon richtig gemacht, worauf du aufbauen konntest, als du da das Weingut übernommen hast?
In Generationen gedacht. Also einfach weitergeben und bewahren ein Stück weit und weiterentwickeln, wenn es geht. Und das ist am Ende tatsächlich so, das ist auch Verantwortung. Und ob es in der nächsten Generation wieder gelingt, werden wir sehen. Ob ich es packe, es vernünftig weiterzugeben, ist auch noch nicht abschließend geklärt. Man weiß,
ich würde sagen,
passiert.
Sieht ganz gut aus.
Ich das
so beobachte also, von
außen. Ja, ich sag mal so, da ich jetzt mittlerweile auch schon Mitte 40 bin, kann man sagen, es geht Richtung Herbstmeisterschaft, aber es ist trotzdem noch eine Rückrunde zu spielen.
Aber ist es nicht verrückt, dass ich meine Mitte 40, das ist ja noch total jung, blutjung, mittendrin im Leben.
So fühlt sich's an.
Aber es gibt ja wirklich Betriebe, die übergeben wurden von den Eltern und die waren Mitte 40, das kann man sich heute auch gar nicht mehr vorstellen.
Das ist ja auch bei mir tatsächlich so gewesen. Ich bin nach Hause gekommen nach dem Studium und mein Vater war noch ein wirklich junger Mann, in Anführungszeichen, und hat mir trotzdem sehr früh schon Verantwortung übergeben. Und das fand ich mega
toll.
Cool. Das war mega cool. Und gleichzeitig ist es so, dass er auch heute mit über 70 immer noch voll im Rennen ist und mit Ehrgeiz und Fleiß bei der Sache ist. Und das meinte ich mit generationenübergreifend einfach zusammenarbeiten, weitergeben und dieses Familienthema irgendwie auch zu leben.
Ja.
Hat eine Verantwortung, ne?
Ja.
Einfach dann, ja.
Und das muss man erhalten, finde ich.
Was ist dein geheimes Talent?
Das Zeichnen ist ja nicht mehr geheim eigentlich. Ich glaube, sonst habe ich keine Talent. Vielleicht habe ich noch ein gutes Rhythmusgefühl, würde ich sagen. Ich habe mal einen Tanzkurs gemacht. Einer meiner besten Freunde hat sich von seiner langzeitigen Freundin getrennt.
Hast du mit ihr einen Tanzkurs gemacht?
Nee, mit ihm, weil er zu viel... das war ganz schlimm. Der hat zu viel Freizeit gehabt.
Okay.
Und, ja, so richtig so mit Bobberwackel und so.
Nee, ja, so ein Tanzkurs. Und
so ein klassischer.
Wir waren zu jung, zu alt für den klassischen Tanzkurs. Deswegen waren wir dann mit den ganzen älteren Damen und Herren.
Da wart ihr so ein
die zum Teil das zweite Mal geheiratet
haben. Okay.
Und mit denen mussten wir dann tanzen. Und dann war immer so, deswegen vielleicht mein geheimes Talent, da waren die Frauen immer sehr beeindruckt, weil ich sofort beim zweiten Takt schon
den Rhythmus drin hatte. Ja, wie ein großer.
Kann ich glaube ich nicht, aber ich hatte auf jeden Fall Rhythmusgefühl.
Warum hast du den eingeladen? Wegen dem Rhythmusgefühl?
Nee, ich dachte, er hat Taktgefühl.
Letzte Schnellfrage, Zuschauerfrage. Was war eure größte Weinüberraschung? Also ein Wein, der euch nachhaltig beeindruckt habt in den letzten Jahren?
Bei mir war das, glaube ich, wirklich der Gutsriesling vom Weingut Rudolf Fürst, weil wir machen regelmäßig mindestens einmal im Jahr mit unseren Mitarbeitern so ein bisschen, dass wir zusammenkommen, Weinprobe machen, ein bisschen was essen und so. Und da mache ich dann meistens eine Blindprobe und hatte da noch einen 2012er Pur Mineral Riesling von Paul Fürst. Hab den mit reingeschmuggelt und eigentlich eher, weil ich gedacht habe, oh, so für einen Gutswein, der muss jetzt langsam weg. Und es war nachher...
Das muss weg.
Ich habe eigentlich gedacht, das wird jetzt schwierig. Und es war nachher einer der besten Weine des Abends.
Okay.
Und wir haben da auch, muss man dazu sagen, lauter große Gewächse noch getrunken. Und es war wirklich nur der Gutsriesling. Aber der hat alle vom Hocker gehauen.
Bei mir ist es jetzt in der kürzeren Vergangenheit ein Wein aus dem Savoyen, ein Weißwein. Ich muss gestehen, ich habe tatsächlich den Domainnamen nicht mehr im Kopf. Ich muss ein bisschen nachgucken. Habe ich bei KNU gekauft, da kann man es vielleicht mal googeln. Da gibt es so viele Weine aus dem Savoyen, gibt es da dann auch nicht. Sehr speziell, ganz originär, was ganz Eigenes. Schmeckt irgendwie wie Gletscherwasser auf der einen Seite und hat irgendwie so ein bisschen, erinnert so ein bisschen an Jura von der Aromatik, teilweise Jura Weiß jetzt eben, aber eigenständig, auch Otto-Hohn, glaube ich, von Rebsorten und also geiler Stoff. Okay. Andere Welt, nicht Riesling, nicht sonst was, aber irgendwie was, wo du sagst, hey wow, hat was. Und das müssen auch spezielle Verhältnisse sein, die dort eben existieren, wie die da die Trauben wachsen oder so.
Ziehst du dir dann so einen Wein dann allein rein und machst dann, oder ist das so unter Freunden, oder?
Nein, also bei mir gibt es natürlich beides. Okay. Unter Freunden ist das Schöne, dass du viele Flaschen am Abend schaffst und dadurch unheimlich viel auch wieder erlebst. Ja. Aber ich bin tatsächlich jemand, der sich abends auch allein eine Flasche aufmacht. Das kann dann aber sein, dass ich das probiere und dann nicht trinke. Mhm. Das kann sein, dann mache ich halt die nächste auf. Und dann, wenn das mir gefällt, dann trinke ich da 2-3 Gläser davon und dann ist gut. Und dann probiere ich ihn am nächsten Tag aber wieder, weil der ist ja dann nicht leer. Also das heißt, dass ich habe dadurch eigentlich immer diese
verändert sich ja dann auch
immer die Möglichkeit auch nochmal zu sehen, was passiert da, einfach da was nicht zu verpassen. Und ich bin durchaus jemand, der einfach dann halt auch mal wieder blind reingreift und ein Thema sich aufgreift, wo er das Gefühl hat, wenn ich was lese, was irgendwie spannend klingt, dann sage ich, das muss ich irgendwie mal, das muss ich mal kennenlernen. Das
ist ja wie Weiterbildung bei dir.
Das ist in dem Fall kein Job. Das ist in dem Fall Passion. Das hat mit dem Beruf jetzt nichts zu tun.
Apropos probieren, gell? Also der ist jetzt auch schon wieder, meinst du, du könntest noch mal Schlücksche da aufgeben?
Jetzt,
oder
ist jetzt habe ich extra langsam
gefunden. Jetzt ist langsam und jetzt bin ich, gell? Moritz, wo willst du sein in 20 Jahren? Wo geht das hin?
Will ich in Städten sein?
Okay, fein, ja.
Und Dankeschön. Würde mich freuen, wenn wir nicht mehr erklären müssen, dass es in Württemberg auch Riesling gibt.
Ich hoffe, wir haben da heute unseren Teil dazu beigetragen. Ja.
Also ich vermute, dass der Weißburgunder in Städten
ich glaube auch. Der Weißburgunder, der geht ab, dumm so gelaufen.
Ja, dann würde ich vielleicht.
Und vielleicht aber der Mann mit der Spätburgunder, der soll auch so gut
werden. Also Moritz, hat echt Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du bei uns warst.
Danke, hat mir auch Spaß gemacht.
Danke, Philipp, fürs Unterstützen.
Ja, war wie immer schön.
War wie immer schön. Bis zum nächsten Mal.